Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Buchclubs.
Ja.
Mit Coco. Mir gegenüber sitzend Ex-Buchhändlerin.
Ja.
Muss man ja so sagen, ne?
4 Wochen, glaube ich. Ja. Sag aber bitte sehr glückliche Ex-Buchhändlerin.
Mit Coco, der glücklichen Ex-Buchhändlerin.
Korrekt.
Und Luca, der glücklichen Journalistin und unsere Buchexpertin aus dem Büro.
Vielleserin.
Und mir, Thilo Mischke. Punkt. Wir reden heute nicht über das angekündigte Buch Gelbe Monster. Das hat aber keinen Grund. Das ist nicht der Grund dafür, ist nicht, dass wir vergessen haben, dieses Buch zu lesen. Nein, auf gar keinen Fall, sondern wir reden über die Quartalsbücher, denn wir empfinden das auch wichtig, über all die Bücher zu sprechen, die wir gelesen haben. Und das ist so ein bisschen wie eine kleine Summer-Read-Empfehlung, die wir ja auch hier aussprechen, möglicherweise. Weil in irgendwelchen Bundesländern werden auf jeden Fall die Sommerferien bald beginnen und die Menschen möchten ja lesen. Und ob die Bücher, die wir heute hier besprechen, die Bücher sein werden, die ihr im Urlaub lesen werdet, das wissen wir auch nicht. Das könnt ihr nur selber entscheiden.
Und wir wissen ja, wie unterschiedlich die Definition von Summer Read sein kann.
Ja, das auf jeden Fall.
Ich bin sehr aufgeregt.
Wieso mein Geld? Mein absoluter Summer Read jetzt für Coco.
Ich habe Summer Read ist aber gar nichts für den Urlaub. Pellico gelesen.
Das ist unter wirklich kein Summer Read, nee.
Aber ein Must-Read, aber kein Summer-Read.
Ah, oh, es gibt Must-Read und Summer-Read, da gibt es verschiedene Kategorien natürlich.
Ach, es gibt doch so super viele Reads.
Ich würde ja gerne heute, dass wir mal so ein bisschen auch über Kulturthemen sprechen.
Mhm. Nein.
Nee, Diskussion, die gerade die Kulturbranche, wie ich es nenne,
okay,
beschäftigen.
Okay, Hauptsache, ich muss jetzt nicht sagen, wo ich im Theater war.
Nein, musst du nicht. Das haben wir nicht einmal, haben wir auch kurz über Theater gesprochen.
Ja, da habe ich mich schon mal so blamiert.
Ja, stimmt, wir wollten das eigentlich mal machen mit Kulturtipps.
Und da kam raus, dass ich leider ungebildet bin.
Auch ungebildete Menschen können unterkomplex über Kultur sprechen. Ich bin ein bisschen selbstbewusster jetzt mit dieser ganzen Wording. Nee, ich würde so gerne, es gab ja so eine Sache auf der Republika, die gerade sehr viele Menschen bewegt hat. Das möchte ich gerne einmal kurz mit euch besprechen, die Honorare von schreibenden Menschen und wie diese Honorare eigentlich funktionieren, weil so eine ganz interessante Debatte darum entstanden ist, um eben Honorare. Und dann können wir eigentlich direkt über die Bücher sprechen. Sonst habe ich nichts. Ich würde vielleicht nochmal darüber reden, dass du deine Buchhandlung, Coco, jetzt 4 Wochen offiziell abgegeben hast und eigentlich eben gerade gesagt hast, ja. 6 Wochen?
Ich weiß es gar nicht. Ich bin so im Rausch des Glücks, dass der Mann, das ist auch fies sozusagen, aber... Doch, ich glaube 4 Wochen.
Und ich glaube, ich wollte gerade ansetzen und sagen, das ist dann wahrscheinlich wie Bootsbesitzer, die sagen, der schönste Moment im Bootsbesitztum ist der Moment, wenn du es kaufst und wenn du es verkaufst.
Ja.
Und wahrscheinlich war es in so ähnlich Buchhändler sein.
Ja,
halt voll krass, wenn ich nämlich darüber nachdenke, was mein zweitliebster Traumjob wäre, nach Journalistin sein, dann wäre es eine Buchhandlung zu haben.
Ah, du hast Bock in Armut zu leben?
Na gut, Journalismus. Also ich wollte gerade sagen, so Journalismus ist jetzt nicht.
Ich glaube, es ist eine Leidenschaft.
Verdammt.
Also ja, also als Journalistin wird man auch nicht zwingend reich.
Nee, ich habe Journalismus studiert, I know.
Ja.
Okay, Mist.
Was ist denn so geil daran, eine Buchhandlung abgegeben zu haben? Ich meine wirklich, also weil viele Menschen träumen davon, eigentlich der Buchhandel läuft scheiße.
Ja.
Bei meiner Mutter in der Buchhandlung läuft es okay. Sie kommt sozusagen, sie hat den Standortvorteil, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, dass sie eben an einem U-Bahn-Ausgang sitzt.
Und auch wirklich alteingesessen ist, ja?
Also alteingesessen,
wenn man
ist.
Stammkundschaft hat, kann man überleben mit einer Buchhandlung.
Aber geht der Trend nicht gerade hoch und wieder mehr Leute lesen?
Ja, aber der Trend ist ja auch zum Internet immer noch.
Mhm.
Ich glaube, ich bleibe dabei, ganz viele wissen nichts von Buchpreisbindung, ganz viele fotografieren. Und ich verstehe es auch, weil ein Buch kostet im Schnitt 22, 23 Euro ein Hardcover. Also ich verstehe den Impuls und den habe ich jetzt auch bei Gebrauchtanbietern zu bestellen, um ehrlich zu sein.
Ja.
Weil so viel, wie wir konsumieren, das kannst du dir doch nicht leisten. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass du das alles kaufen könntest. Also das mache ich nicht und ich verdiene gut.
Also das ist krass, als Buchhändlerkind, ich kriege ja manchmal Rabatt, aber ich lasse mir keinen geben, weil ich einfach weiß, dass es wichtig ist. Also ich gebe ja im Monat schon 200 Euro manchmal für Bücher aus.
Da komme ich locker dran.
So, aber das ist ja bei mir auch so eine ganz krasse Vergeudung, weil ich ja dann auch ganz viel verliere im Sinne von, es liegt auf meinem Stapel der Schande oder wie es, glaube ich, genannt wird, Shame, Bookshame. Ich würde es nicht, ich finde das eine ganz furchtbare Bezeichnung.
Das gibt es, ich dachte, das heißt nur der To Be Read.
Nee, es gibt so eine ganz furchtbare Bezeichnung dafür, der so ist.
Ja, das ist aber auch, weil das so schade für diese tollen Bücher ist.
Ja.
Ich war ja gerade am Tegernsee meine Schwester besuchen und da ist eine ganz tolle Buchhandlung, die hat mich so unfassbar gut beraten. Da bin ich auch mit über 70 Euro raus und wollte eigentlich gar kein Buch kaufen, weil die so gut beraten hat. Aber einfach mal 70 Euro so on the fly ist halt unfassbar viel Geld.
Und ja, wer soll das eigentlich machen?
Was ist so gut daran, diese Buchhandlung abgegeben zu haben?
Ja,
da möchte ich bitte nochmal drauf eingehen.
Ja.
Also ich muss wirklich sagen, ich habe das einmal in so einem Video ja zusammengefasst, warum ich gehe, das erstens aus monetären Gründen.
Mhm.
Das Ding war quasi eine Nullnummer, was schon beeindruckend war. von Tag 1 an. Aber jetzt so im Nachgang muss ich wirklich sagen, das, was mir am meisten Energie gezogen hat, sind Menschen. Also es klingt unsympathisch, ich weiß, aber da kam auch so viel Negativität über mich eingebrochen von den Leuten. Und auch Menschen, die so völlig ungefragt über meine Zeit verfügen, da bin ich nicht für geschaffen. So sehr ich das liebe, weil ich habe jetzt, da müssen wir auch noch einmal drüber reden, ja. Ich möchte ja unbedingt wieder ans Regal. Also ich möchte gerne mit Menschen in Buchhandlungen stehen und drüber reden, aber ich möchte nicht jeden Tag der fixe Punkt für Leute sein, die kommen und denken, ich warte auf die. Und die, ich warte auf die, um dann deren Buchempfehlungen zu finden. Das, und dann haben natürlich auch Männer ein massives Problem im Einzelhandel, wenn du da als weiblich gelesene Person stehst.
Warte, das muss erklären, das verstehe ich nicht.
Männer sind super übergriffig. Also das ist, geht von, also ich habe ja da Anzeigen laufen gehabt von sexueller Belästigung, Hausfriedensbruch, Männer, okay. Alles. Ja, der mich einfach angefasst hat.
In meinem Kopf sind alle Leute, die Bücher lesen, einfach nur nett und
das
interessiert.
Das dachte ich halt auch.
Deshalb ist es, glaube ich, auch mein Traumjob, weil ich denke, ach, die kommen rein, dann quatscht man so.
Nee,
ach,
ich dachte das auch und das ist es nicht. Also und was tatsächlich wirklich auch ein Problem in Anführungszeichen war, auch FreundInnen, ich hoffe, es hört jetzt keiner von denen und wenn doch, ich liebe euch trotzdem, ich bin der fixe Punkt. Ich bin die, die einfach 9 Stunden da steht, die kamen und haben über meine Zeit verfügt, wo die ich einfach hätte arbeiten müssen. Und ich merke das jetzt, diese 5 Wochen, ich bin so unfassbar viel effizienter in dem Teil meiner Selbstständigkeit, wo ich Geld verdiene. Ich kann 3 Stunden am Tag arbeiten und schaffe das, was ich da an 9 geschafft habe.
Das ist total spannend, dass du sagst, weil ich als Kind, Buchhändlerkind, das ja von meinen Eltern kenne, diese Erzählungen von Kunden, die in den Laden kommen und dann ganz lange meine Mutter oder mein Vater in Beschlag genommen haben. Das, also meine Mutter und mein Vater haben das immer als Teil ihrer Arbeit gesehen. Also du bist nicht nur Buchhändlerin und Buchhändlerin und Buchhändler, sondern auch Therapeut und Therapeutin. Ja, so, und das haben beide so gesehen. Meine Mutter macht das sehr gut, bräuchte aber mal langsam, würde ich sagen, auch so eine Supervision, dass mal jemand mit ihr redet.
So ein Auslass irgendwo.
Ja, mein Vater hat es immer ganz treffend beschrieben. Er meinte so, Buchhandel wäre ein wahnsinnig toller Job, wenn es die Kunden nicht gäbe.
Sehr so, treffend.
Hat mein Vater immer gesagt dazu. Der hat immer da nur gesessen und gelesen und Klassikradio gehört. Das hat er am liebsten gemacht. Und wenn Kunden da waren, so...
Was ja auch ein Vibe sein kann, gell? Ja, du kannst ja auch so ein verschrobener Buchhändler sein, der dann da sitzt und alle denken, oh, der ist so krass intelligent, der liest die ganze Zeit und redet nicht gerne. Ist ein Vibe, finde ich.
Und natürlich haben sich meine Eltern gewünscht, dass ich die Buchhandlungen übernehme und Buchhändler werde.
Aber?
Für mich war das der Grund, es nicht zu werden.
Ja.
Nach diesen Sommerferien, ich musste, als ich im Abitur sitzen geblieben bin, musste ich den ganzen Sommer in einer Buchhandlung arbeiten. Und das ist ja natürlich, weißt du, andere haben im Sommer auf dem Bau gearbeitet oder irgendwie in einer Erbsenfabrik oder bei hier der Kerrygold, dieser Butter, die hier in Pankow abgefüllt wird.
Ah ja. Hm.
So, und ich habe in der Buchhandlung mein, also eigentlich ideal.
Ja.
Nee.
Nee, ich
so,
auch nicht.
Das war dann so. Und danach war für mich klar, ich möchte wirklich kein Buchhändler werden.
Also ich bin jetzt wirklich 1000-mal effizienter. Ich verfüge frei über meine Zeit. Ich muss nicht mehr jeden Tag dahin gehen. Wobei ich aber auch noch anfügen muss, also ich habe sehr viel darüber zu sagen, da können wir eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Also erstens wollte ich noch sagen, ich bin ja im ersten Leben Friseurin gewesen. Da hatte ich ja auch schon dieses Problem, dass Leute immer mit mir geredet haben.
Da hatten wir ja eigentlich auch eine Idee, ein Format, was du ja denn nicht machen wolltest. Naja.
Genau, ich bin einfach keine Friseurin mehr.
Okay.
Das ist dafür, das ist zu lange her. Also ich kann es auch fachlich überhaupt nicht mehr abbilden. Ich kann, also du möchtest das riskieren, ein halbes Jahr lang scheiße auszusehen, dann kannst du das.
Also eine
sehr lustig.
Diese Idee, dass Coco berühmten Schriftstellerinnen und Schriftstellern die Haare schneidet und dabei Interviews führt, war eine Idee, die ist nicht von uns, die kam von extern und wurde so, kannst du Coco mal fragen, ob sie sich das vorstellen könnte?
Coco hat es knallhart abgelehnt.
Nein. Hat sie gesagt. Aber ich,
diese, das Traumformat.
Ich hätte mir das sehr gut vorgestellt, wie du Jenny Erpenbeck den Fasson ausrasierst hinten.
Nee, also das habe ich tatsächlich nicht gefühlt. Aber das war ja auch schon so eine Situation von, und das ist ja noch krasser, da gibt es ja Studien drüber, dass Leute, die beim Friseur sitzen und sich die ganze Zeit selbst in die Augen gucken über den Spiegel, das müsst ihr mal beobachten, solltet ihr zum Friseur gehen, die gucken ja nicht die Friseurin an über den Spiegel, Einfallwinkel gleich Ausfallwinkel, sondern die gucken sich die ganze Zeit.
Ja.
Und in dem Moment, wo du dir selbst in die Augen guckst, plus körperliche Berührung, die dir Sicherheit gibt von jemandem, die du dir ausgesucht hast, die dich bedienen soll, geht da ein Fluss an Erzählen los von Intimitäten, wo du dann am Ende des Tages als Friseurin denkst,
also du beschreibst eine perfekte Beschreibung eines Formats, ne?
Ich finde es komplett lustig. Aber ich check das auch, wenn ich beim Friseur sitze, man hat nie so einen intimen Blickkontakt mit sich selbst.
Total.
Auch vor allem, wenn die Haare so nass oben in so einem
Pulli waren. Ja, und wie lange sitzt du denn vor so einem Spiegel und guckst dich selbst? Das machst du nie.
Also das Einzige, was ich beim Friseur mache, wenn ich vorm Spiegel sitze, was ich immer vorm Spiegel mache, wenn ich alleine bin, dieses Spitzen meiner Lippen. Das mache ich dann nicht, weil...
Also Duckface-mäßig?
Ne, ja, genau. So.
Machst du?
Aha. Ja, na klar. Da sind meine... Da kommen aber meine... Wie heißt es hier? Wangenknochen kommen da so raus.
Ja.
Habt ihr die Debatte mitbekommen auf der Republika?
Na, selbst...
Luca? Okay. Die Journalistin Luca hat es nicht mitbekommen.
Welche Internet-Bubble treibst du dich denn rum, wenn nicht in unserer?
Möchte ich nicht offen sagen.
Okay, verstehe ich auch.
Dann fassen wir es nochmal kurz für Luca und all die anderen, die es nicht mitbekommen haben, zusammen. Es gab ein Gespräch zwischen Hanno Sauer und...
Mareike Kaiser.
Also Mareike Kaiser und Hanno Sauer. Hanno Sauer, Forscher, Philosoph, habe ich jetzt gelesen, ist er.
Der war mir tatsächlich gänzlich unter.
Ich kannte den ziemlich gut, weil der hat ein recht schwer lesbares Buch über Klasse geschrieben. Mhm. Und in diesem Buch eigentlich das zusammengefasst, was wir eigentlich schon immer alle über Klasse wussten. So,
genial, ist ja ein Genie, der Mann.
Also fand ich ganz interessant, dass es irgendwie so, okay, also die Erkenntnis über Klasse, über Duktus und wie das sozusagen bestimmte... Dinge zeigen, dass du einer bestimmten Klasse zugehörst. Mhm. Cool.
Ich finde ihn sehr interessant eigentlich.
Oha.
Ich fand es auch sehr interessant, weil er hat diese Debatte nochmal, das war ja so, als wir 16 waren, so heißt dann das, dieses autobiografische Buch, was man irgendwann schreibt, da hat man das auch so diskutiert, diese Klassendebatte. Woran erkennt man das? Wer gehört wem dazu? Wie können wir das überwinden? Was bedeutet das alles, Klasse? Und das hat er jetzt als Buch geschrieben und dafür hat er 160.000 Euro Vorschuss bekommen. Das hat er bekannt gegeben auf einem Talk über Klasse mit Mareike Kaiser.
Da fangen mir die Mundwinkel an zu zucken in alle Richtungen.
Die in dem Moment gesagt hat, ich habe 15.000 Vorschuss bekommen, auch ein Buch über Klasse.
Was hat sie für ein Buch geschrieben?
Danke, das wäre jetzt nämlich die nächste. Sie schreibt über tatsächliche Ungerechtigkeiten und finanzielle Ungleichheiten in der Gesellschaft.
Also ist es eher feministische Literatur?
Ja, ja, die schreibt feministisch und sehr gesellschaftskritisch. Mhm. Die kreidet schon von Tag 1 an in ihren Büchern. Also es geht immer um Finanzen, aber nicht spezifisch auf, hey, Frauen müssen machen, um finanziell so und so gestellt zu sein, sondern sie deckt Ungleichheiten auf.
Also ich meine, da müsste man ja erstmal, ich kenne mich damit leider gar nicht aus, aber da müsste man ja erstmal verstehen, an welchen Kriterien man wie viel Vorschuss für ein Buch bekommt. Also liegt es daran, dass ein Autor oder eine Autorin schon viele Bücher geschrieben hat und Erfolg hat damit? Ich weiß jetzt aber auch gerade nicht, inwieweit einer der beiden schon sehr bekannt ist. Hanno Sauer war mir jetzt schon bekannt. Also
ich
auch
mir nicht, ich kenne halt Mareike, die hat schon wirklich, ich glaube, es ist jetzt ihr drittes Buch gewesen.
Ich kenne beide.
Aber also, deren Bücher erscheinen beim Rowohlt Verlag, ja? Das ist kein independent kleiner Sachbuchverlag, was sie da veröffentlicht. Wo erscheinen denn seine Bücher, Entschuldigung?
Pieper, glaube ich. Ich glaube,
Pieper hat... Und die haben so unterschiedliche Budgets? Kann man das was machen?
Ich habe in der Folge darauf, da gab es eine große Empörung im Internet zu diesem, dass er eben 160 bekommt und Mareike Kaiser nur 15.000 für das Buch. Also dann habe ich danach am selben Tag noch mit verschiedenen Autorinnen und Lektorinnen, also nur Frauen, gesprochen und sie gefragt, so wie ist denn eure Erfahrung damit? Weil mir das Pay Gap im Literaturbetrieb nicht so richtig bewusst war, weil ich immer dachte, Vorschüsse berechnen, es ist eine Matheaufgabe. Was bekommt der Autor oder die Autorin für einen Vorschuss? Und die Lektorin, mit der ich gesprochen habe, meinte, für sie ist das so. Ich will jetzt nicht sagen, von welchem Verlag sie kommt, auch ein sehr großer Verlag, war vorher auch bei einem sehr großen Verlag und sie sagte, ich habe in meinem Bereich auch immer sehr viele Autorinnen gehabt, also weniger Männer, mehr Frauen. Und da haben wir die Leute bezahlt, natürlich nach Verhandlungsgeschick und aber auch nach Berechnung. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Buch von dieser Person so viele Exemplare verkaufen wird?
Er ist ja kein Debütant, oder? Also das ist ja kein...
Das war nicht sein Debüt, nee.
Weil also ich kenne jetzt diese Zahlen von jungen Autorinnen, die niemand kennt, die ein gutes Buch schreiben, die zu großen Verlagen gehen, von Rowohlt bis.
Mhm.
Pola, keine Ahnung. Also da habe ich noch nie jemanden mit 160.000 rausgehen hören. Die einzigen, die, glaube ich, wirklich Kohle verdienen, die mir bekannt sind, sind so Daniel Kehlmann, Fitzek, die wirklich Geld kriegen für Bücher. Da muss jetzt tatsächlich auch passen. Also ich kenne so diese Debütantengehälter.
Die kann ich sagen.
Die sind wahrscheinlich nicht mal so über 20.000, oder?
Also viel weniger. Es kommt darauf an. Also so bei Belletristik und Sachbuch. Bei Sachbuch bekommst du am Anfang ein bisschen mehr in meiner Erfahrung.
Ah, ich hätte sogar gedacht,
dass das war irgendwie so, da hatte ich das Gefühl, dass du da kannst du es besser kalkulieren. Das gehen wir so raus. Und bei so Belletristik oder Roman, da ist es das große Experiment. Da kenne ich Geschichten von wirklich Debüt, mittlerer Verlag bis auch fast manchmal auch schon größere Verlage zwischen 3.000, 5.000 und 6.000. für ein Romandebüt.
Boah, das wird, da würde ich nicht anfangen zu schreiben. Das soll nicht arrogant klingen, aber wisst ihr, wie viel Arbeit es ist, ein Buch zu schreiben?
Da geht's oft, das ist ja dann so eine Wette auf sich selbst auch. Okay, ich gebe das jetzt rein, wie wir alle in all unseren Berufen geben wir ja am Anfang mehr rein, als wir am Ende finanziell rausbekommen. Ja. So, das ist dann, glaube ich, dann im Literaturbetrieb dieses, es bekommen sehr viele sehr wenig Vorschüsse, aber sehr viele schreiben auch meistens nur ein Buch und die bekommen am Anfang einfach wenig. Es sei denn, du hast manchmal, es gibt manchmal so krasse Wetten auf Bücher, da gibt's Versteigerungen von Büchern.
Ja, wenn das passiert und der wurde gut gehandelt auf so,
genau,
dann glaube ich, da fließt dann schon Kohle, aber 160.000 ist wirklich abnorm hoch.
Aber also ich kenne mich ja gar nicht aus, aber das heißt, das ist der Vorschuss, den man bekommt, dann fängt man an zu schreiben, aber dann, je nachdem, wie sich das Buch verkauft.
Das kommt drauf an, welche gute Agentin du hinter dir hattest. Wenn die gut für dich verhandelt hat, du kriegst den Vorschuss und im Idealfall kannst du dann in der Zeit davon leben, während du schreibst. Mhm. Die meisten Verlage machen, du kriegst den ersten Teil bei Start von Schreiben, dann gibst du irgendwann einen Teil des Texts ab und dann kriegst du den zweiten Teil. Mhm. So machen das die meisten bei Debütantinnen.
Ja.
Auch bei Leuten, die viele Bücher geschrieben haben. Also bei mir ist es auch so, du kriegst beim Unterzeichnen des Vertrags, also bei mir ist es ein Drittel beim Unterzeichnen des Vertrags, ein Drittel bei Abgabe des Manuskripts und ein Drittel bei Erscheinen.
Okay.
So.
Und dann, wenn du eine gute Agentin hattest, dann hat die aus Baldowert, dass du Geld bekommst, wenn das in die zweite, dritte, vierte Auflage gilt. Mhm,
okay. Und dann arbeitest du im Prinzip deinen Vorschuss ab. Also du kriegst so, jetzt können wir diese geübte Frage.
Achso, wie viel verdienst du denn?
Tilo, wie viel verdienst du denn?
Für mein letztes Sachbuch habe ich bekommen 30.000 Euro. Also sprich, ich habe 10.000 Euro dafür bekommen. Das ist definitiv ausgegebenes Geld für dieses Schreiben des Buchs. Also das ist auf jeden Fall durch, weil das ist ja mit Steuern freiberuflich 5.000 Euro. So, das ist so weg.
Wenn überhaupt.
Wenn überhaupt.
Da habe ich gerade heute mit meiner Steuerberaterin lange diskutiert drüber. Ja.
Und dann hast du bestimmte Verkäufe. Und wenn diese Verkäufe den Vorschuss wieder einspielen, bekommst du danach das, was sozusagen du verhandelt hast in deinem Vertrag. Also du arbeitest diese 30.000 Euro, musst du verkaufen. Da hast du dann zum Beispiel ausgerechnet, ich weiß, keine Ahnung, 7,5% jedes verkauften Buchs wird auf deinen Vorschuss angerechnet. Das geht dann irgendwann runter. Irgendwann hast du die 30.000 Euro eingespielt. Und ab dann verdienst du weiter Geld für das Buch.
Mhm. Also, verstehe ich alles.
Das ist jetzt die Technik, aber 160k.
Genau. Es gibt mir eine Frau, die 160.000 dafür gekriegt hat. Zeigt mir die.
Also es gibt auf jeden Fall, Julie C. wird so viel bekommen für ihre Bücher.
Ja, aber Julie C.
Ich glaube, Karen Duwe bekommt über 100k.
Mit gutem Recht, Karen Duwe.
Die lieben wir ja sowieso. Großer Karen Duwe-Fanclub hier. Ich denke...
Aber das kann man ja die Leute so nicht fragen. Also das wüsste ich tatsächlich wirklich mal gerne. Wer kann wirklich ausschließlich vom Schreiben, du kriegst so viel Leben. Ich muss nichts anderes machen. Da würde ich sagen, da sind wir bei unter 100 Leuten in Deutschland.
Ich glaube mehr.
Oh, das ist ja jetzt. Wie kriegen wir das raus?
Keine Vorstellung irgendwie. Also ich
glaube, das sind mehr Leute. So also, zum Beispiel auch Mon Amour, Marzahn Mon Amour, wie heißt sie?
Ja, gut. Die kriegt aber auch nicht so viel.
Die hat gerade ganz viel Geld. Also, die hat einen Preis gewonnen. Ich glaube, dass Literaturbetrieb und Schreiben ist ja auch viel Preise Preis, gewinnen, Stipendien bekommen. Das ist ja, gehört ja alles dazu. Also, was heißt auch Leben davon? Hanno Sauer lebt, glaube ich, besser als Mareike Kaiser von seinem Literatur, von der Arbeit. Alleine, weil er einfach mehr Geld damit verdient.
Ja.
Lass uns auch gleich über Bücher reden, aber ich fand, was ich so ein bisschen schade fand, war, dass es wieder eine Debatte war, die extrem wichtig ist zu führen, nämlich wie machen wir Literaturbetrieb für ganz viele Menschen als Ort, wo sie davon leben können und sich sicher fühlen und schreiben können, wurde es eine, es kann, also es hat nichts, es dieses Miteinander reden und nicht gegeneinander anbrüllen, das war so, das hat mich traurig gemacht, dass diese Debatte so wichtig ist. Ey, wie gerne hätte ich zum Beispiel eine ältere ostdeutsche Autorin oder Autoren dabei gehabt, die erzählt hat, ja, im Osten war das so. Da war natürlich die Diktatur auf der einen Seite das große Problem, aber auf der anderen Seite war es eine wahnsinnige Literaturförderung, sodass man erstmal schreiben konnte und schreiben durfte. Es gab keine Debatte, es gab nur, die haben recht, ich habe recht.
Eigentlich müsste man immer, wenn solche Themen auf einmal aufpoppen, in irgendeiner Art und Weise, ob das jetzt bei OMR oder keine Ahnung, was auch immer passiert, im Internet, müsste es so ein festes Gremium geben von Leuten, die sagen, ah, das ist ein wichtiges Thema. Ab da übernimmt jetzt eine Recherchegruppe. Ja. Genau. Wir bringen die richtigen Leute an einen Tisch. Völlig neutrale Fläche. 50 Mann, 50 Frau, 50 was weiß ich, 50 so. Alle fühlen sich wohl und jetzt reden wir darüber.
Ja.
Das wäre so ein gesellschaftlicher Weg, irgendwie um mal nicht so, wir schreien jetzt alle auf über ein Thema und dann ist es weg.
Es ist, also jetzt redet wieder keiner darüber.
Ich hab's ja nicht mehr mitbekommen.
Und ich glaube, Hanno Sauer kommt vor Lachen nicht in Schlaf, weil der denkt dann so, ist wieder, der denkt dann so, ist doch mir egal, regt euch doch, arbeitet euch alle an mir ab. Ja. Bei nächstes Buch werde ich trotzdem 160.000 Euro bekommen.
Ich frage mich, hat er dazu Stellung genommen dann am Ende? Also hat er dann gesagt, ja, okay, krass, gar das war nicht. Mir nicht bewusst.
Würde ich aber auch nicht.
Oder,
also, muss er ja auch gar nicht.
Also, nee, also am Ende des Tages finde ich auch nicht, dass es wahrscheinlich seine Aufgabe ist. Da muss einfach eine faire Bezahlung her. Ja. Also ich meine, jeder, der so viel Geld angenommen bekommt, sagt ja am Ende des Tages nicht, ach so, ja, ich würde sagen, mein Buch hat eigentlich weniger Wert.
Ja, würdest du? Also,
ja, nein, das ist ja genau.
Ich stell dir vor, du kriegst für dein nächstes Buch 160.000 Euro angeboten, dann sagst du ja nicht, nee, ist Unirecht.
Ich möchte gern weniger haben.
Ja, wer sagt das denn?
Weil, boah, das ist, man sieht ja auch die Wichtigkeit, also er sieht ja bestimmt in seinem Buch auch die Wichtigkeit.
Den Mehrwert und alles, was er bringt.
Voll, also ich würde gerne mit beiden darüber mal reden. Am liebsten würde ich gerne mit beiden mal über Honorare und Geld verdienen und Kulturbetrieb und wie man Geld verdient, überhaupt in diesem scheiß Kulturbetrieb. Man muss es auch einfach mal sagen, wie schwer es ist, hier in diesem Betrieb Geld zu verdienen, wenn man dann mal Geld verdient, wie schnell das dann auch wieder vorbei sein kann, mit wie viel Angst fast alle Menschen in diesem Betrieb agieren und handeln, das zu verlieren, was sie sich erarbeitet haben. Das ist wirklich, der Kulturbetrieb ist ein Raum, in dem es stark nach Angst riecht. Also so, weil die Leute nicht wissen, es ist alles so fragil und so gefährlich und so abhängig von so vielen Sachen. Deswegen, lass uns diesen Raum beschützen.
Gut, dass wir so Leute wie Mareike Kaiser haben, gell? Die das dann auch mal sagt, laut.
Ja.
Die auch den Schneid hat, da zu sitzen und so sagen, warte mal gerade.
Lasst uns diesen Raum beschützen.
Ja. Und deshalb auch mehr über Bücher
reden. Lasst uns über Bücher reden. Über was haben wir gelesen? Als erstes möchte ich euch fragen, wie viel habt ihr gelesen?
Ich habe gelesen 5 Bücher. Mhm. Plus Buchclub-Bücher natürlich alle. Also.
Ich habe ein bisschen mehr, surprisingly. Du bist normalerweise ganz weit vorne. Ich habe sehr viele noch nicht erschienene Bücher lesen dürfen.
Wie dick sind deine Bücher? Da komme ich auch nicht mit.
Ja, also die 4 habe ich gelesen, so richtig intens, weil ich Bock hatte. Und dann habe ich noch, das können wir uns nicht leisten, was du ja auch gelesen hast, gelesen. Also ich glaube, ich bin bei 6, 6,5, 6,5, 6, 6, 7, 6, 7.
Also da werde ich mir bin ich halt. mein Redeanteil wird kürzer sein. Ich habe tatsächlich 3 Bücher gelesen.
Woran hat es gelegen?
Irgendwie war so viel zu tun.
Ja, das ich bin auch so müde im Moment. Ja. Wirklich, ich lese 2 Seiten, mir fällt das Buch aufs Gesicht.
Ich bin wenig gereist. Dadurch haben wir schon mal drüber geredet, worüber lesen wir, wo lesen. Ich muss jetzt neue, also ich baue mir gerade neue Leseräume.
Morgens nach dem Aufwachen.
Nee, morgens nach dem Aufwachen wird es nicht. Der Lesemittwoch mit meiner besten Freundin Jette, der findet auch gerade wieder nicht statt, aber es war trotzdem mal
was
geplant.
Was bedeutet Lesemittwoch?
Na, wir wollten uns immer, oder haben wir ein paar Mal mittwochs uns getroffen, auf dem Balkon oder im Café und haben uns gegenübergesetzt, Kaffee getrunken und gelesen.
Eine Silent Reading Party.
Ja, ist richtig gut.
Schön.
Ja, und hat, also wir, das wollte ich sowieso mal aufrufen. Wollen wir mal einen Lesezirkel, wo wir uns einmal in der Woche treffen zum Lesen? Wir drei und mit allen Hörerinnen und Hörern bei dir im Laden. Ach nee.
Kommt zu mir nach Hause, hab eine große Wohnung.
Ja, dann kommen jetzt einfach alle zu dir.
Ah, ja, so gerne.
Ich glaube, das gibt's auch mittlerweile so als Trendbewegung, diese Leseräume, Lesezirkel.
Ja, ja, voll. Ja, voll.
Gut, dann fangen wir doch mal an mit der Person, die am meisten gelesen hat.
Oha!
Damit.
Dein Favorit. Das Buch, was jeder diesen Sommer lesen sollte. Weil eigentlich am Ende des Tages sollen die Leute das ja hören und sich denken, ach, ich fahre jetzt in Urlaub und ich möchte dieses Buch mitnehmen.
Ja, das ist jetzt unclever, das zu sagen, aber das ist noch nicht erschienen. Aber das ist wirklich ein richtig heftiger Banger. Cora Wucherer ist eine Debütantin. All die Farben, all das Licht. Sagt euch das irgendwas schon?
Nee, nee,
aber das? Doch, Mutter hat es, glaube ich, ist auf jeden Fall von Klett Cotter. Ein schönes Buch sehe ich gerade, schönes Cover.
Wirklich.
Ich werde es lesen.
Du musst auf jeden Fall. Das ist ein richtiger Banger.
Zwei Schwestern. Um was geht es?
Zwei Schwestern. Die Ältere leidet an einem Syndrom, das sie langsam erblinden lässt. Aber das ist eine Krankheit, die sehr unberechenbar ist. Also die kann am nächsten Morgen aufwachen und die sind nochmal 30% der Sehkraft weggebrochen. Aber sie kann ganz unfassbar zeichnen. Und ihre kleine Schwester steht immer in ihrem Schatten. Und die zwei, sie wachsen ohne Mutter auf. Das wird ganz lange im Buch überhaupt nicht klar, wo die Mutter, warum sie nicht da ist. Der Vater arbeitet im Krankenhaus im Pflegebereich. Und die zwei Töchter oder Schwestern sind sehr auf sich gestellt. Aber das ist kein Brennpunktbuch oder so irgendwas, sondern das ist so, die sind schon so groß. Die kleinere ist 13, die größere, oh, lass mich nicht lügen, macht, glaube ich, gerade Abi. Und sie sind eigentlich so KonkurrentInnen, weil die Große halt sehr gut zeichnen kann, aber halt nach und nach erblindet. Und auch die Krankheit büßt auch Hörleistung ein. Mhm. Und die zwei finden über das Buch hinweg zusammen. Ganz großartig. Ich glaube, Cora ist ganz jung, ich glaube,
94er Jahrgang sehe ich gerade.
94er Jahrgang, schreibt fürs Zeitmagazin.
Hat an der DJS gelernt, sehe ich, also Deutsche Journalistenschule. Hat studierte Anglistik, Kunst, Musik, Theater an der Ludwig-Maximilians-Universität.
Mhm. Also cool,
ja, ich werde es auf jeden Fall lesen.
Banger, wirklich. Ja. Ganz fein, ganz tolle Sätze, ganz, ganz ja. deep. Also ich bin wirklich richtig
Wann kommt es raus?
Ja, das ist eine gute Frage.
Weil vielleicht steht es hier vorne drin, ich guck mal kurz.
Juli, glaube ich, 10. Juli.
11. Juli, 11. nicht vor dem 11. Juli bis, ja, 11. Juli.
Also das, ich sag das jetzt ganz bold, weiß, das Jahr ist noch lang, aber das ist ein ganz starker Anwärter auf mein Jahreshighlight.
Oha.
Ja, das ist wirklich, ich bin richtig geflasht. Ich hab's auch in so einem Weg geatmet.
Also Reisezeit beginnt ja bei mir auch bald, also ich habe ja auf jeden Fall eine Menge zu lesen.
Es hat mich sehr erinnert, habt ihr gelesen, oh Mann, dieser Titel dieses Buchs, Der Mond verschlingt die Sonne.
Ah nee, aber ich weiß, welches du meinst.
Wie heißt denn das Buch?
Das hat so einen wilden Titel, aber ich habe es nicht gelesen. Ich habe es auch sehr oft empfohlen bekommen.
Sehr ähnlich vom Vibe. Mhm. Auch, also ich würde nicht sagen, dass es eine Adoleszenzgeschichte ist. Es ist aber eine Adoleszenzgeschichte. Mhm. Es sind junge Mädchen, die reden, junge Frauen. Aber wirklich extrem, also gerade für ein Debüt, ganz tiefe Sätze zwischendrin. Ich bin richtig geflasht. Richtig toll.
Klingt toll, will ich lesen. Ist ein tolles Buch. Klett-Cotta hat irgendwie, habe ich auch gute Erfahrungen mit Büchern.
Lustig, dass du das sagst, weil ich habe Klett-Cotta gar nicht so intens auf dem Schirm.
Ich hab irgendwie erstaunlich viele Klett-Cotta-Bücher in den letzten Jahren gelesen.
Also ich weiß, wer ihre Agentin ist und das ist jetzt richtiger Nerd-Talk. Das ist die gleiche Agentin wie Mareike Fallwickel. Auch hat, ich weiß gar nicht, ist das interner? Ich weiß gar nicht, oh Gott, es tut mir leid, wenn ich hier was, Katharina Schäfer heißt sie.
Aber das ist auf jeden Fall, also bedeutet viel, weil Mareike Fallwickel ist eine der besten Autorinnen überhaupt.
Und Katharina Schäfer, liebe Grüße, die hat ein Händchen für... Und ich weiß, dass die zwei, also sie dankt ihr auch. Ich muss auch ganz kurz, um richtig transparent zu sein, ich stehe auch in der Danksagung. Vielleicht kenne ich
Lest dieses Buch.
Ich lese euch das kurz vor, das weiß ich gar nicht, ob ich das schon darf. Ich lese das, weil da habe ich, also ich bin ja ein sehr harter Knochen, wie wir alle wissen.
Aber ihr wisst schon, dass da steht auch was richtig Krasses vorne drin, ne?
Ja.
Wir bitten davon abzusehen, vor dem 11. Juli über dieses Buch zu sprechen.
Verdammte Axt. Sie können mich ja jetzt... anzeigen, wenn Sie wollen. Ich lese trotzdem die Danksagung vor. Da steht: Fast als Letzte vor der Familie werde ich erwähnt. Ich danke Coco Meurer für den besten Buchladen der Welt. Ich bin nie wegen der Bücher gekommen.
Oh, aber warte mal, war das nicht das, was wir am Anfang kritisch besprochen haben?
Ja, siehst du, gibt doch Ausnahmen. Oha. Okay, weiß ich jetzt nicht, ob ich das alles jetzt hier sagen dürfte.
Aber nein, ist doch perfekt, weil jetzt wie viele Leute werden Bock auf das Buch haben? Viele.
Lies dieses Buch wirklich. Also völlig, Cora ist eine beeindruckend junge Person, die wirklich toll, aber ich sage jetzt das auch, liebe Grüße an sie, ich hätte das, die ist wahnsinnig intelligent, wahnsinnig eloquent, aber das übersteigt das, was ich erwartet hätte. Also nicht, dass ich ihr nicht zugetraut, um Gottes Willen, aber das ist echt ein Banger.
Okay.
Also da kannst du jetzt Klett-Cotta gerne bei mir beschweren. Meine Telefonnummer steht im Internet, könnt mich anrufen.
Also ich würde es auf jeden Fall lesen.
Ja, müsst ihr unbedingt. Das ist
extrem. Also obwohl die Lebenswelt nicht weiter von mir weg sein könnte.
Nee,
so München und so. Also so.
Ja.
Aber ich lese gerne, also ich kann dazu nicht sagen, ich habe es nicht gelesen, deswegen, aber ich will es lesen.
Sowieso Coco-Empfehlung würde ich.
Vielen Dank. Um einen kurz Katharina Schäfer noch abzuschließen, liebe Grüße. Ich weiß nicht, wie man das rauskriegen würde, wie kriegt man raus, welche Agentin welche Bücher seien, weil die hat echt ein Händchen. Alles, was die am Start hat, ist krass.
Ich glaube, sie freut sich jetzt, glaube ich, gerade darüber.
Ja, aber wie kriegt man das als nicht, wer jetzt in der Nerd-Bubble
oder sie ist sauer, weil jetzt ganz viel, kriegt sie ganz viele Manuskripte zu.
Und alle denken, ich will
mein dahin, Opa hat die Familiengeschichte mal aufgeschrieben. kannst du das
8000 Seiten.
Das findet er ziemlich gut. Kann das bei Suhrkamp erscheinen, bitte? Macht das möglich.
Suhrkamp finde ich gut. Da kann's hin. Ja, aber das weiß ich gar nicht, wie dann zu Klett-Cotta. Aber ich achte ja auch auf Verträge nicht. Ist mir, Verlage, nicht Verträge. Verlage nicht, ist mir eigentlich egal. Egal, Banger.
Okay.
Ein Top-Buch. Ich würde sagen, als nächstes müssen wir ein kontroverses Buch besprechen.
Ah ja, los geht's. Das haben wir beide gelesen.
Ja.
Luca und ich haben es gelesen.
Du jetzt auch in dem Zeitraum gerade?
Ja, zufälligerweise.
Danke, dass ihr mir Bescheid gesagt habt.
Nee, es war Zufall, reiner Zufall. Ich, die ich Männer nicht kannte, von Jacqueline Harpement, Französin.
Ja.
95 ist dieses Buch eigentlich erschienen, liebe Coco. Oha. Es ist eine Entdeckung durch BookTok, ist dieses Buch sehr bekannt geworden.
Ja, das erst im Englischen und dann wurde es jetzt übersetzt und jetzt wurde es richtig gehypt.
Und meine Mutter hat es mir hingeschoben, als sie in der Buchhandlung war. Sie meinte, nee, nicht meine Mutter, Kathleen, oder meine Mutter. Einer von beiden hat es mir hingelegt und hat gesagt, lies mal, mir hat es gefallen. Also meiner Mutter, der weiß ich, hat es extrem gut gefallen.
Halt mal hin, muss ein Foto machen.
Das Interessante an diesem Buch ist, es hat sich darum eine Debatte entsponnen, ist dieses Buch feministisch? Ja, nein. Mhm. Das ist die, was zu diesem Buch diskutiert wird. Ich würde sagen...
Ist dieses Buch feministisch, ja oder nein?
Erstmal, um was geht es in dem Buch überhaupt?
Es geht um, wir begleiten das Leben einer Frau in einer postapokalyptischen Welt.
Es ist die Wand, das Buch.
Ich wollte gerade sagen, dass sie das gefällt, überrascht mich jetzt zu 0%.
Und wir begleiten eine Gruppe von Frauen, die plötzlich aus einer Art Gefangenschaft befreit wird. Mhm. Und sie leben in einer völlig verwüsteten, im wahrsten Sinne des Wortes, Welt. Es gibt keine Männer, es gibt nur diese Gruppe von Frauen. Und wir sind einfach einmal komplett an diesem Leben, nehmen wir teil, von dieser Hauptfigur.
Ich bin super sauer, dass keiner von euch zwei Freaks mir das sofort gesagt hat, dass sie
also,
das lesen.
Dass du dieses Buch, also, dieses, dass du dieses Buch nicht mitbekommen hast, ist so, wie Luca nicht mitbekommen hat, dass Hanno Sauer 160.000 Euro für ein Buch kriegt.
Das ist wirklich krass, weil ich
habe... Alle haben drüber geredet.
Ich habe dieses Buch gelesen und ich habe zu oft an dich gedacht.
Ja.
Wirklich.
Hä?
Ja.
Aber ich habe auch so was dabei, was an mir... Okay, ich bin einfach eine schlechte Buchhändlerin. Jetzt wissen wir, warum die Buchhandlung pleite gegangen ist.
Nein, aber das ist wirklich... Also dieses Buch ist krass wie die Wand. Also vom Erzählungsstil, weil einfach sehr langsam, es passiert sehr wenig. Du verfolgst einfach die ganze Zeit das Leben einer Person.
Warum habt ihr mir nicht Bescheid gesagt?
Ich dachte so, dass du das auch mit... Ich habe jetzt da auch nicht dran... Also wir sind zwar ein offizieller Buchclub, aber untereinander, wenn wir schreiben wir uns selten so Buchnachrichten,
sollten
oder?
Sollten wir uns mal immer so eine, schreiben, was wir lesen?
Ja, das könnte man eigentlich mal langsam einführen. Ne?
Voll.
Coco, Coco, richtig sauer. Coco steht jetzt auf.
Aber jetzt, ich schicke euch heute Abend, was ich lese. Direkt, ich habe total Angst. Nee, aber das, also... Ich finde, dieses Buch... ist also das perfekte Buchclub-Buch eigentlich, auch ein bisschen wie die Wand, weil es gibt 1000 Fragen, die ich mich danach gefragt habe. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich ein bisschen gestört hat. Das Buch ist so unklar, auch ein bisschen wie die Wand, wobei mir das dann ja Spaß gemacht hat am Ende, die Wand zu lesen, weil die Diskussion mit euch einfach spannend war. So, okay, was kann jeder da rauslesen? Aber da, ich war, glaube ich, einfach verwirrt, als ich fertig war mit dem Lesen.
Witzig, also ich war verwirrter beim Lesen der Wand als bei diesem Buch.
Da steht sogar die Wand hinten auf der Klappe.
Und ich gebe, soll ich es dir ausleihen?
Na, aber selbstverständlich. Guck mal
vorne rein ins Buch im Übrigen. Ich kann dir das sehr gut ausleihen, weil was siehst du dort?
Oha, Ex-Libris.
Ja, also wenn ich irgendwann mal in deine Wohnung komme und du sagst, das ist mein Buch, muss ich es nur rausnehmen und sagen, nee, ist meins. Guck, da ist mein Ex-Libris drin.
Lustig. Mach's auf meine Scheibe, vielen Dank. Aber war für dich alles klar? Also hast du dann am Ende keine Fragen mehr gehabt?
Ich hasse euch, dass ihr jetzt darüber redet, ey.
Ich hatte danach am Ende wirklich keine Fragen, weil ich wollte mir keine... Also ich hatte... Der Text war so geschrieben, dass er zwar sehr viele Fragen offen lässt, aber die alle keine Antwort brauchen.
Aber
es ist egal, warum die Welt so aussieht.
Nein, das ist nicht egal.
Es ist egal, warum diese Frauen... Jetzt, Coco hält sich gerade die Ohren zu. Jetzt weißt du mal, wie alle Hörerinnen und Hörer sich fühlen, wenn wir immer diese Geschichten spoilern.
Aber ist die feministische Frage am Ende die, weil man ja eigentlich erst denkt, das ist auch kein Spoiler, weil das steht, glaube ich, basically hinten drauf, sind ja Frauen, die in Gefangenschaft leben und Männer, die die Wächter sind. Und irgendwann wird aber rausgefunden, dass auch Männer in Gefangenschaft gelebt haben. Wo ist der feministische? Ist es dann, wie Frauen generell über sich, also wie über sich gesprochen und gedacht haben, als sie dann ganz alleine auf der Welt waren? Ist das diese feministische Debatte dann?
Ich finde es, also erstmal finde ich es ungerecht der Autorin gegenüber und dem Buch gegenüber die heutige, kannst du offen lassen die Ohren, Coco, wirklich.
Ich will gar nichts darüber.
Die heutige feministische Debatte auf diesen Text zu applizieren. Das, 1995 war der Feminismus einfach noch ein anderer, besonders in der Belletristik, besonders sozusagen, da waren ja feministische Bücher, die für einen größeren Markt geschrieben sind, ganz andere als heute. Also heute haben wir Rebecca Endlers Buch zum Beispiel, was ja also sozusagen ein kulturwissenschaftlicher Blick auf wie Frauen unterdrückt wurden über Jahrhunderte hinweg und wie der männliche Blick Erzählungen erzeugt, in denen Frauen unterdrückt werden. So, das wird heute ein Bestseller. Das würde 1995, wäre das irgendwie in einem Kleinstverlag wahrscheinlich erschienen und das bringen wir mal raus und dann irgendwie mal gucken, was dann passiert, und das ist total der wichtige Text. Das ist heute nicht mehr so. Heute kann sowas Massenmarkt sein. Deswegen ist der Markt von 1995 eben ein anderer feministischer Buchmarkt, der mit nach anderen Prinzipien funktioniert hat, und da passt es unter der Definition rein, dass es ein feministischer Text ist, aber nach anderen Regeln. Also wir haben ja schon mal, über Bücher gesprochen, die mich beeindruckt haben. Als ich sehr jung war, habe ich Insel der blauen Delfine gelesen. Ja. Und da geht es halt um ein junges Mädchen, das auf einer Insel überlebt. Und da war ich irgendwie ganz jung, als ich das gelesen habe. Mhm. Und dieses Buch würde ja aus heutiger Sicht niemals als feministisches Buch bezeichnet werden. Ich aber habe das so wahrgenommen, als junger Mensch zu sagen, krass, dass dieses Mädchen das schafft. So, und damit war mein Blick auf Frauen und was Frauen können ja schon anders. Und nicht, ich hatte ja gar nicht dieses, Frauen können das nicht, sondern Frauen können auch alleine auf einer Insel survivalen. So. Ja. Und so würde sich auch dieses Buch bewerten, dass wenn du 95 das gelesen hast, als 19-jährige Frau und merkst, krass, das survivalen gerade Frauen und befreien sich aus diesen Fesseln. Mhm. Und es hat eine Autorin geschrieben, es ist Science Fiction eigentlich. Mhm. So.
Ich will nicht mehr zuhören, ich will nicht hier sein, ich will heimgehen lesen.
Ich lese, aber da müssen wir eigentlich nochmal dann auch mit dir sprechen, weil ich glaube, du bist da auch eine sehr...
Da machen wir eine Sonderfolge für Patreon dazu.
Ja. Oder in der nächsten Quartalsfolge, bis dann hast du es dann gelesen.
Das können wir morgen machen, das habe ich schon gedacht gelesen, das Buch. Ich bin ja voll gehypt jetzt.
So, und ich fand dieses Buch, deswegen hat es mir sehr gut gefallen. Ich fand es auch gut geschrieben, ich fand die Figuren gut, ich fand das Ende gut. Irgendwie, ich war so, ich habe mir gerne diese vielen Gedanken gemacht zu diesem Buch.
Krass, ich habe es gar nicht gemocht. Hä? Also gar nicht, ist wirklich übertrieben vielleicht ein bisschen, aber ich mochte es sehr wenig.
Das Buch?
Ja. Also es hat sich gezogen für mich. Ich habe die ganze Zeit, ich hatte zu viel Fragen im Kopf während des Lesens. Also es war so für mich, ich will das jetzt wissen. Es war auch ein bisschen wie bei der Wand. Ich will wissen, was draußen ist. Ich will Sachen verstehen. Viele Sachen waren einfach dann nicht klar für mich. Und auch zum Beispiel das Ende, was ich jetzt auch nicht sagen werde. Ich weiß, das ist nicht nochmal.
Das willst du auch nicht sagen.
Aber es war für mich einfach so vieles unklar. Also...
Ja. Und dann aber ich mochte, dass es so viel unklar ist und ich mochte, dass sich dieses Buch eben einreiht und ich hoffe, dass wir verschiedenste Varianten von feministischer Literatur haben, die verschiedenste Bildungsgrade auch erreichen. Also dieses Buch zum Beispiel, ich werde im Weihnachtsgeschäft aushelfen bei meiner Mutter, dieses Buch werde ich empfehlen.
Kann ich auch im Weihnachtsgeschäft aushelfen?
Du kannst auf jeden Fall einen Tag aushelfen.
Oh, das Tag? Willst du mich verarschen? Ich will, wie lange ist das Weihnachtsgeschäft?
Geht, glaube ich, am 1. Dezember los. Ja. Also ich bin so froh, dass wir so breit gefächerte Varianten von feministischer Literatur haben. Und
halt auch das, was du gesagt hast, von unterschiedlichen Ausgangspunkten. Ne? Ja, also wie weit ist deine feministische Bildung? Und dann gebe ich dir das richtige Buch.
Genau. Und also das Buch kannst du einfach.
Bist du schon zu feministisch ausgebildet, um.
Also könnte natürlich schon sein. Ich habe es aber trotzdem auch für mich eher als feministisches Buch abgestempelt gehabt. Aber ich glaube, das liegt einfach, also in meinem Kopf liegt es, glaube ich, einfach daran, dass man ja, also die. Also erstmal das Buch heißt ja Ich, die ich Männer nicht kannte. Und es geht ja darum, um eine Person, die am Ende des Tages wirklich nie richtig Männer kennengelernt hat. Also das kann man ja so sagen. Nein, das ist der Buch.
Aber erinnert euch, wir machen gleich weiter bei dir. Aber eine Sache will ich dazu. Erinnert euch nochmal, als wir über Liz Moore gesprochen haben, über hier Der Geist des Waldes, hieß das, glaube ich.
Ja, ich hab's nicht gelesen.
Dieser riesige Thriller, der so ein Megaseller war.
Mit dem Pinken.
Genau, mit dem. Und da haben wir ja auch darüber diskutiert, weil eben diese Frauen und wie sie in dem Buch positioniert werden und nee. Und die, auch die Rolle der Autorin und dass es eine Frau ist, da haben wir auch dazu ein feministisches Buch gesagt.
Ja, weil die eine Person, wie sie sich selbst sieht, ohne dass sie jemals mit Männern in Kontakt getreten ist in der Außenwelt, meine ich.
Aber das ist doch genial.
Und es ist auch ein bisschen trotzdem weiterhin wie die Wand. Also so dieses, und es ist für mich deshalb irgendwo ja schon, also deshalb, ich habe das schon als feministisches Buch.
Das ist doch ein genial intelligentes Gedankenspiel. Eine Frau, die nie Männer getroffen hat. Wie weit kannst du Feministin sein? Bist du Feministin? Also ohne das
überhaupt zu sagen. Ich glaube, lass uns dazu wirklich eine Patreon-Folge machen, weil ich das total interessant finde, weil es gibt krasse Beobachtungen, die natürlich wahnsinnig diskutabel sind. Also so wie sie... Ah, das besprechen wir jetzt nicht.
Okay.
Machen wir hier Ankündigung, extra Folge Patreon, 20 Minuten nur zu diesem Buch.
Und ich kann auch schon sagen, nach dem Gespräch mit euch gehe ich so raus und so, ja doch. Meine Fragen sind geklärt. Ich will einfach nur mit jemandem drüber sprechen. Mir geht's jetzt besser.
Okay, weiter geht's.
Ja. Octavia E. Butler.
Ah, habe ich ganz viel von gehört.
Ich habe gar nichts davon. Ah, ich habe es in deiner Instagram. Ich war gerade so bei Instagram.
Das ist so. Habe ich in Nachrichten gelesen. Nee, habe eigentlich nur so einen komischen Post bei Instagram gesehen.
Das war Kokospost.
Ja, es war Kokospost, den ich dazu gesehen habe.
Also, liebe Grüße an die Seebuchhandlung am Tegernsee.
Mhm.
Da habe ich mich, wie gesagt, beraten lassen. Und da erst war eine Kollegin da und die sagte, die empfohlen mir so die neuen Sachen, aber da kannte ich ja das meiste schon. Aber ich habe nicht gesagt, dass ich Buchhändlerin war oder dass ich irgendwas mit Büchern zu tun habe. Und dann sagte sie, wenn du mal richtig mit jemandem reden willst, der mal Bücher kennt, dann kam wahrscheinlich, ich würde sagen, die Chefin, weiß ich nicht. Und die sagte auf einmal, du kennst ja schon so viel, vielleicht kennst du das noch nicht, das habe ich bestellt, weil eine Kundin das unbedingt lesen wollte. Mhm. Und dann habe ich die Klappe gelesen und war schon so richtig, ultra. Dann habe ich die ganz kurz gegoogelt. Und,
will ich lesen?
Ja, siehst du?
Oh, ich will so krass lesen. Entschuldige, dass ich unterbrochen. Ich habe gerade den Klappentext gelesen.
Ist das nicht krass?
Ja, erzähl mal weiter.
Und dann habe ich, genau, dann habe ich sie gegoogelt und sie war die erste schwarze Autorin, die mit Sci-Fi bekannt wurde und lesbisch gelebt hat, beziehungsweise nie geheiratet, nie Kinder bekommen hat, sehr zurückgezogen gelebt hat. Und das, die Story war, da war ich schon völlig hooked. Es ist, also, worum geht's in dem Buch?
Ja. Kann ich ganz, bevor du sagst, ich möchte einen Vorschlag machen. Ich habe mir ja mal gewünscht, wir machen eine Science-Fiction-Folge. Ja. Ja. Ich möchte mit euch weibliche, also Frauen, die Science-Fiction schreiben.
Ja, ich komme mit ihr.
Okay, und dann mache ich,
ja, total.
Ich dann Ursula Le Guin. Es gibt so gutes Science-Fiction von Frauen.
Ich bin da überhaupt nicht drin. Da war ich halt völlig hooked, weil es halt eine schwarze Autorin ist, die eine schwarze Geschichte. Es geht um eine schwarze Frau, die in den 70ern lebt, die mit einem weißen Mann verheiratet ist und die verpufft immer auf einmal. Die verschwindet aus der Jetztzeit und der Mann sieht auch, dass sie verschwindet. Oh Gott, jetzt, ich spoilere. Naja, gut, jetzt weiß ich, wie schlimm spoilern, also ich mach's trotzdem. Und sie kommt immer zu dem einen Jungen, zu dem weißen Jungen, der Sklavenheld, der Sohn eines Bauern.
Sklavenhalters.
Ist.
Ja.
Was mich richtig übel fertig gemacht hat, da kommt das N-Wort wirklich ausgeschrieben auf jeder Seite 30 Mal. Da ist aber ein Nachwort von einer schwarzen Autorin, die auch gerade ein Buch, also es ist ein neues Nachwut, Nachwut finde ich richtig, Nachwort geschrieben hat. Lass mich bitte kurz den Namen gucken.
Box es mir aus, ich will es unbedingt, ich lese es glaube ich jetzt, ich fahre morgen 4 Stunden Zug, da lese ich es.
Gebe ich dir mit.
Ich wollte eigentlich Piketty lesen für unseren Film. Piketty hier, dieses Kapitalismus und...
Ah, ja, ja. Ja.
Mann, ich flipp aus, ich glaube, wo steht...
Ich würde das eher lesen.
Ich reiche das nach, wer das Nachwort geschrieben hat. Die bringt auch gerade ein Buch raus. Mann!
Ich liebe das. Also ich habe mir ein paar Literaturformate angeguckt, auch um unser eigenes bisschen zu pimpen, zu performen. Ne? Ich finde das so geil, wie ganz oft wir sagen, ich finde das, ich reiche das nach.
Und niemals nachreicht.
Und alle anderen sind immer so, also ich habe hier mit einem ganz ordentlich alles. Ja. Und hier ist nicht. Hier
im Zweifel berufe ich mich auf Elfriede Jelinek.
Ja.
Also, schwarze Frau, verpufft immer, kommt dann in 300 Jahre zurück raus und ist quasi wie so eine Schutzgestalt für einen weißen Jungen. Die erscheint immer, wenn er in Gefahr gerät, so kurz vorm Sterben ist. Also einmal rettet sie ihn vom Ertrinken, einmal zündet er eine Gardine in seinem Kinderzimmer an. Und jedes Mal erscheint sie ihm aus dem Nichts. Und alle sehen auch dieses Erscheinen. Also es ist nichts, was auch verborgen bleibt oder so, sondern es gibt die Situation, dass Leute diese Frau verpuffen sehen. Als sie das zweite Mal verpuffen, oh Mann, ich darf nicht so viel spoilern. Die eine Sache muss ich noch sagen. Beim zweiten Mal, als sie...
So geil. Schnauze, das wird jetzt gesagt.
Das zweite Mal, als sie verpufft, fasst ihr weißer Mann sie an und er reist mit in der Zeit zurück.
Und das ist auf jeden Fall ein harter Spoiler.
Es tut mir leid. Es ist egal. Das ist der Strang der Geschichte, weil dann geht los, also erstens ist natürlich ganz offensichtlich die Geschichte, Schwarze aus den 70ern, die dann in Sklavenzeit zurückkommen und das steht auch auf der Klappe, wie verändert sich auch der weiße Mann, der plötzlich in dieser wahnsinnig erhabenen Situation auch seiner Frau gegenüber ist, die da als Sklavin gehalten wird. Es ist so genial geschrieben.
So gutes Buch. Ich will es nach dir.
Ich geb's dir. Also ich habe gerade gesehen, die Variante von Taschenbuch kenne ich. Die sieht dick aus, liest sich aber schnell.
Ja, super schnell.
Ja.
Super schnell. Also ich glaube, guck mal, da Seiten? Ist mein einziger Knick drin. Da habe ich einmal abgesetzt.
Ja. Darf ich dann Ex-Libris reinstempeln eigentlich?
Natürlich. Du darfst es auch gerne behalten. 444 mit Nachwort.
Wir müssen wir sind bei Minute 50. Wir müssen ein bisschen Zahn zulegen. Okay. Luca. Also du sagst, lesen alle Sommerbuch.
Verbunden von Octavia E. Butler.
Okay.
Verlag? Heine.
Heine. Oh,
ja. Noch nie gehört.
Auch was Ungewöhnliches. Heine Verlag?
Ja.
Du hast noch nie vom Heine Verlag gehört.
Oh Gott, ich habe so viel Wissenslücken. Ich bin noch jung.
Heine ist aber so ein Riesenverlag.
Ich habe halt mit Heine mich richtig angelegt, weil die haben ja auch Heine Hardcore.
Ja.
Und mit denen habe ich mich mal richtig über Instagram angelegt.
Was bedeutet Heine Hardcore?
Da waren so ein früh. Gibt es das noch? Das war so ein, sozusagen so ein Sublabel von Heine, wo so extrem harte Bücher erschienen
sind. Und da habe ich mich mal richtig, richtig mit denen gestritten.
Heute fühle ich mich wie so ein Kind in dieser Folge.
Und da gibt es einer meiner Lieblingsschriftsteller, Fjallbacken oder so ähnlich heißt der hat da auch ein Buch veröffentlicht. bisschen dazu, der, ich glaube, irgendein skandinavisches Land, so ein bisschen der Uelbeck Nordeuropas wurde er immer genannt. Mhm. So, der hasst, ich glaube, Uelbeck hasst es und Fjallbacken oder so ähnlich wie der heißt.
Oh Mann, ich muss auch noch über Karen Duve reden, der Regenroman. Das ist ja auch kein Buch geworden. Das hat ja verloren gegen Gelben Monster. Das muss das ich auch wir, noch machen.
Noch eine Sonderfolge.
Mehr Sonderfolge.
Jetzt Luca.
Okay, ein Buch, was ich gelesen habe, wo ich mir sicher bin, dass Kokos auch gelesen hat. Da, wo ich dich sehen kann, von Jasmin Schreiber.
Ja, natürlich.
Jasmin Schreiber.
Das,
nicht, Jasmin,
was du?
Nicht Jasmin Wagner, ich Jasmin Schreiber.
Ich habe vorhin schon gedacht, dass du
Entschuldigung,
sie sagen,
dass, ja, Jasmin Schreiber, ja. Meine ich, weil die kriegt meines Erachtens nach auch muss die sehr gute Vorschüsse stimmt. bekommen. Das ist nur eine Vermutung, ich weiß es nicht.
Ich wünsche dir, weil die schreibt genial.
Ja, die hat Marianengraben.
Ja.
Oh, ich liebe
Marianengraben. Hast du es auch gelesen, nee. Marianengraben? Okay, und noch irgendwas hat sie geschrieben, was auch sehr bekannt
mit
war.
Mit den Schnecken.
Ah ja, stimmt.
Wir hatten, sie Endling, war mal bei uns Gast im Podcast, wir haben mal über Käfer geredet.
Stimmt, stimmt. Das hast du schon
gesagt. Endling.
Endling,
korrekt, ja. Ja. Genau. Ja. Wann habe ich das erzählt? Das kommt mir auch so bekannt vor, die Geschichte. Habe ich es am Brottisch erzählt?
Ja, du hast schon mal gesagt, dass du mit ihr gesprochen hast. Ja. Genau, ich habe auf jeden Fall ihr Buch gelesen, ganz kurz.
Opa, hast du schon erzählt.
Sie schreibt einfach sehr toll.
Ja.
Und so in dem Buch geht es um Femizide. Und es ist ein sehr, also es ist, ich würde sagen, jetzt nicht unbedingt auch so ein Beach-Read, aber einfach, weil sie so toll schreibt, würde ich es trotzdem auch jedem empfehlen. Und es ist krass, weil es ist ein wichtiges Thema. Es ist natürlich eine fiktionale Geschichte, aber die wird immer wieder unterlegt quasi mit Fakten und echten Zeitungsartikeln, wo es um Femizide geht. Und es ist einfach ein richtig krasses Buch. Und auch so ein Buch, wo man, ich weiß nicht, hast du es gelesen? Mhm. Wo man so mehrmals da sitzt und einfach schluckt. Weil das wird auch aus allen Perspektiven erzählt. Also sowohl aus der Täterperspektive, nee, es wird nicht aus der Täterperspektive erzählt. Es wird aus der Opferperspektive erzählt von der Familie. Die Tochter, die zurückbleibt, die beste Freundin, die zurückbleibt.
Das hat mir sehr schwer gefallen.
Ja, das ist wirklich ganz, ganz krass. Also auch, wie sie so schreibt über diesen Schmerz. Und ich glaube, was es so besonders macht, es gibt ja in diesen Büchern von Jasmin Schreiber immer eine Person, die irgendwie so eine besondere Rolle hat. Und dieses Mal ist es die Tante, glaube ich. Oder die beste Freundin, die jetzt aber dann so ein bisschen wie die Ersatzmutter auch für das Kind. Und die ist Astrophysikerin. Und die erklärt so ganz viele Sachen dann immer für die Tochter quasi mit dieser Astrophysik. Und das ist irgendwie... Ja, das ist ein sehr berührendes Buch. Kann ich sehr empfehlen.
Schließe ich mich an.
Okay. Ich habe noch nie ein Buch von ihr gelesen. Ich glaube, ich muss mal ein Buch von ihr lesen.
Oh, dann fangen wir mit Marianengraben an.
Ich habe Marianengraben auch so geliebt.
Boah, da habe ich so geheult. Ey.
Ja, die schafft es, Leute zum Einen zu bringen beim Schreiben.
Das ist eine tolle Fähigkeit.
Total.
Ja.
Also Marianengraben ist super, super schön.
Ja.
Habe ich empfohlen bekommen, habe ich damals meine Community gefragt. Da war ich ultra heartbroken, dass ich was Tröstendes brauche.
Okay, ich glaube, das geht. Nee, das zweite Buch war über Tod. Oder nee, Marianengraben war über Tod.
Marianengraben war über Tod.
Ganz toll.
Ja.
Das war genau die richtige Empfehlung.
Ach so, ich dachte gerade, das wäre so das.
Nein, das war, du gehst da total versöhnt mit dem Leben raus.
Okay. Ja.
Sie schafft es dann irgendwie. Und auch sogar da, obwohl es da um ja, was ganz Schlimmes geht: einen Femizid, eine Mutter, eine Freundin, was auch immer, Tochter, sie ist nicht mehr da auf der Welt. Sie schafft es trotzdem mit ihren Worten,
Frieden
Leute
zu
so abzuholen.
Ja. Ja.
Also es ist eine krasse Leistung auf jeden Fall. Genau, deshalb, ich fasse mir jetzt kurz, das war's, lese dieses Buch.
Coco.
Bist du nicht dran?
Ich habe ja so wenig, deswegen kannst du nochmal zu dir rüber.
Das, finde ich, ist ein richtiger Beachread.
Annika Landsteiner, Träume aus Salz.
Ja. Habe ich auch sehr oft gesehen.
Und nicht gelesen?
Ich habe es noch nicht gelesen.
Also liebe alles von Annika Landsteiner, die hat ja auch geschrieben, oh Mann, ich bin so
Titel. Warte, sie hat geschrieben, So wie du mich kennst und Nachts erzähle ich dir alles.
So wie du mich kennst ist eine Schwesterngeschichte und Nachts erzähle ich dir alles ist die Geschichte mit dem Mädchen, das getötet wird, tot ist und mit dem Influencer-Bruder. Klingelt da irgendwas?
Das hast du, glaube ich, schon mal sogar hier erzählt.
Ja, ich bin
Club,
richtig großer Fan von Annika. Die schreibt wirklich großartig. Und das ist für mich wirklich das Liebste. Es geht auch um Pärchen, die erstmal im Urlaub sind, die Szenen, die beschreibt, die Landschaften. Lies mal die Klappe Griechenland. Sind sie in Griechenland?
Steht noch nicht in der Klappe hier drin.
Und ja, das ist wirklich so ein richtig, das war genau richtig für mich.
Griechische Insel.
Ja, es war so ein richtiger Urlaubs. Ich tauche da drin ein. Das ist aber überhaupt nicht flach, ja.
Sehr schön.
Ja, und auch ein sehr hübsches Buch, finde ich tatsächlich.
Ja.
Ja.
Alles von Annika Landsteiner lesen. Die schreibt extrem gut.
Okay, für wen empfiehlst du es?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Alle, die gerne... Boah, Mann, ich suche eine Vergleichsautorin, ein Vergleichsbuch. Stille.
Ich kenne sie ja nicht.
Alle, die gerne... Pass auf, das ist was für Leute, die gerne so nicht Romance, sondern... die gerne Liebesgeschichten lesen, aber die deep sein müssen. Also du willst jetzt nicht die Straße der 20 Zuckerstück-Cafés lesen, wie meine Schwester liest.
Okay, aber ist für Paulina eine tiefe Liebesgeschichte für dich?
Nee, das ist Literatur.
Okay. Märchen, immerhin. Ich bleibe weiter dabei auf meine
Ja, ja, das ist märchenhafter. Das ja. ist sehr zugängliche, nicht flache Geschichte, die aber so einen ganz krassen Urlaubsvibe hat. Ich empfehle das allen, die zu viel richtig schwere Literatur gelesen haben, die Bock haben, was Leichtes zu lesen, wo man nicht komplett das Hirn ausschalten kann.
Okay.
Dir würde ich es jetzt nicht geben, muss ich sagen.
Okay, da ich will ja auch das andere Buch lesen ja, von dir.
Okay, Thilo, was hast du noch gelesen?
Also, ich habe noch gelesen, ich öffne wieder mein Goodreads.
Man kann
über Regenroman
reden, ja.
Nee, Regenroman schaffen wir nicht. Ich finde, da müssen wir richtig drüber reden. Das
will ich auch noch lesen.
Den musst du unbedingt lesen, das können wir nicht einfach so machen.
Okay.
Einer meiner Lieblingsjapanischen Schriftsteller ist kürzlichst gestorben. Mhm. Koji Suzuki. Relativ früh, mit Mitte 60, war ich dann auch überrascht. Wenige kennen seine Bücher, viele kennen seinen Film The Ring. Der Ring.
Der hat mich zerstört.
Ringu, auf Japanisch auch.
Kenn ich auch nicht.
Willst du mich verarschen?
Hier, Generational Gap.
Altersunterschied.
Generational.
Dieser Film hat mich zerstört in meiner Jugend. Das sag ich dir, wie es ist. Deswegen trage ich diese Frisur seit Jahren, diese langen, dunklen Haare.
Es ist ein Horrorfilm.
Ja, dann natürlich.
Oh, der macht mich fertig, der Film.
Und also der hat das Buch geschrieben, es sind drei Romane, The Ring, eigentlich drei Teile. Das Buch gehört zu den unheimlichsten Büchern, das ich je in meinem Leben gelesen habe. Ich habe es damals in meinem Hochbett gelesen, noch in der Frankfurter Allee. Ich musste das Hochbett verlassen, weil ich Angst hatte, dass dieses Mädchen, Sadako, hochkommt und mich erschreckt. Ging nicht anders. Und die Filme auch total
gruselig. Du musstest die Situation unterbrechen, überhaupt zu erfüllen, noch, dass du im echten Leben bist. Boah, das kenne ich.
So, und ich habe den auch erst kennengelernt, weil ich rausgefunden habe, dass der diese Bücher geschrieben hat. Und die Bücher sind tatsächlich keine Horrorbücher, sondern die sind einfach sehr gruselige, hochspannende Blicke auf die Gesellschaft, auf wie Frauen behandelt werden. Tatsächlich sehr viel, wie schlecht eigentlich Frauen in der japanischen Gesellschaft behandelt werden, wie stark Unterdrückung stattfindet und gewaltvoll. Und da entstehen dann bei ihm eben Geister. Aber du setzt dich eben smart, wirklich smart, mit diesen Themen auseinander, zum Beispiel auch Femizide, ohne dass du es weißt. Weil Sadako wurde ermordet, ist eine Transperson, für ihre Transhaftigkeit. Also dadurch, dass es eine Transperson ist, sie wurde deswegen ermordet, aus Eifersucht. So, kann man jetzt einfach mal erzählen, 20 Jahre später ist jetzt kein großes Drama.
Da darf sowas
Und der hat noch ein anderes Buch geschrieben, Dark Water. Ich habe mir alle bestellt bei ZVB. Ich weiß, dürfen wir nicht mehr machen, weil es auch Amazon-Konzern ist, aber was soll ich tun? Also die gibt es gar nicht mehr neu, die Bücher. Und habe mir unter anderem Dark Water bestellt. Das ist auch ein Film, der verfilmt wurde.
Das sagt mir aber irgendwas.
Mit Jennifer Connelly in der amerikanischen Verfilmung. Sie spielt eine alleinerziehende Mutter in einem gruseligen Haus. Im japanischen Original ist es eine Kurzgeschichte, Dark Water. Mhm. Genau die gleiche Geschichte, alleinerziehende Mutter in einem gruseligen Haus. Und Dark Water ist eigentlich eine Kurzgeschichtensammlung, die ich jetzt heute durchgelesen habe, die so toll und so besonders über gewaltvolle Beziehungen berichtet. Fast jede dieser Kurzgeschichten ist, ein Mann bringt seine Frau um. Und wie und dass diese furchtbaren, also was für jede Männerfigur in diesem Buch ist eine ekelhafte, schlimme Figur. Es ist immer, ich war so überrascht, das so zu lesen und war dann so, das hätte ich nicht erwartet, dass dieses Buch mit dem so eine Art Wasserhorror, es spielt immer auf dem Wasser, irgendein Segelboot, irgendein Paar auf dem Segelboot.
Beach Read, Mensch.
Ich habe ja, glaube ich, in einer Themenkonferenz mal so eine kurze Gruselgeschichte erzählt. Mutter und Tochter trinken ganz viel Wasser aus dem Haus, Wasser schmeckt komisch. Dann stellen sie fest, dass oben im Getränkebecken auf dem Hausdach jemand gestorben ist und sie trinken die ganze Zeit den Sud da aus der Leiche und diesem Wasser. Und sie kriegen es nur mit, weil der Geist dieser ermordeten Person sich in diesem Haus überall zeigt. Das ist ein kleines Mädchen. Zweite Geschichte.
Nein.
Okay. Es sind einfach ganz tolle Kurzgeschichten,
ja, super toll.
Die so ein Thema aufmachen, auch aus den 90ern, ich glaube aus den 90ern ist das Buch, mit einem Blick auch drauf, also reingetrickst, sich mit Femiziden auseinanderzusetzen, weil man sich ein Horrorbuch gekauft hat. Wie gut finde ich das, dass Männer reflektieren, wie gewaltvoll sie agieren, wenn du dir dieses Buch kaufst. Das hätte ich nie gedacht, dass der so smart
interessant.
Das macht. Und ich bin so dankbar dafür. Das ist ja eigentlich mein Kulturanspruch. Ist ja, die Leute sozusagen zu begeistern und reinzuholen, ohne sie auszugrenzen. Ich will, find mich doof, aber setz dich mit dem Thema auseinander. Ist mir völlig egal. Ich will es dir ganz einfach erklären. Find mich doof dabei. Aber vielleicht hört sich jemand an, der es nicht sich damit vorher auseinandergesetzt hat. Und über einen Horrorroman, wirklich der Stephen King Japans, so wird er genannt. Völliger Quatsch. eigentlich Jasmin Schreiber Japans.
Müsste ich das lesen?
Ich würde wollen, dass du es liest.
Hast du es da?
Ich habe es nicht hier. Würde es dir
mitbringen?
Das habe ich sehr vorsichtig gelesen, das Buch.
Muss ich auch vorsichtig. Ich habe die Nachricht verstanden. Okay, ich will es auch vorsichtig lesen. Gut,
weil es eben gibt es nicht mehr und deswegen habe ich es vorsichtig gelesen. Es kommt direkt in mein, was ich mir gerade bauen lasse, Bücherregal rein.
Ah ja.
So.
Weißt du, irgendwann wird Thilo so einer, der das in so Folien macht.
Ich hab's
in
der Folie.
In einer Pinzette dann da raus.
Es ist in der Tüte.
Soll ich versuchen, mir das irgendwo zu bestellen, lieber?
Weil nein, ich gib's dir mit. Das hat 8 Euro gekostet. Das ist okay, aber ich habe mich so gefreut, dass dieses Buch mich so, dass ich das so toll finde, dass Autoren und Autorinnen weltweit versuchen, auch Themen an Menschen heranzubringen, die kompliziert und die abgelehnt werden und irgendwie so die Leute abschreckt. Und der macht's clever.
Von wann ist diese Story?
Ich gucke jetzt mal genau, von wann Darkwater ist. Das ist von...
Weil ich finde es ja noch beeindruckender, wenn Leute schon in den 80ern sowas geschrieben haben.
Wo in Japan ist so eine krasse Ungleichheit zwischen den Geschlechtern bis heute. Irgendwie so, der Feminismus in Japan hat es so schwer, weil eben so...
Sehe ich irgendwie auch keine Horrorbücher lesen.
Mich?
Ja.
Ich mache mir schon in die Hose, wenn ich nur an so
2006. Denke. Ah nee, warte. 96. Also 2006 kam diese Ausgabe raus.
Aha. Nee, Horror ist nicht mein.
Nee, es ist anders. Das ist also.
Ja, ja, aber so im Generell. Ich könnte jetzt kein wirklich. Also, ich lese auch nicht Stephen King und sowas. Das ist mir alles zu.
Nee.
Nee, ich habe auch. Beim Joggen versuche ich gerade, Friedhof der Kuscheltiere zu hören.
Ach nee.
Es klappt irgendwie nicht.
Ja.
Irgendwie.
Ja, jetzt, wo ich auch noch auf irgendeinem naturgeschützten Moor wohne und keine Nachbarn habe. Nee.
Nee. Also
ich will jetzt auch kein Horror.
Ist auch ein Summer Read. Also das kannst du als Gruselbuch lesen. Und wenn du zum Beispiel einen Freund oder eine Freundin hast, die Feminismus sich nicht dafür oder sich für Femizide nicht interessiert, schieb dieser Person dieses Buch hin. Mhm. Okay. Ja, ist ein Horrorbuch. Gut. Lies mal. So.
Okay.
Smart.
Luca, noch eins.
Ja, oder soll ich euch einfach schnell alle drei im Kurzdurchlauf, die ich noch gelesen habe, vorstellen? Hau
rein.
Okay, in einem Satz. Also, ich habe noch gelesen Fuck Girl von Bianca Jankowska.
Hast du das auch soll gelesen? Sehr gut sein.
Die Groschenphilosophin.
Ja, hast du es gelesen?
Nee.
Okay, also in dem Buch geht es eigentlich um eine Frau, die sich weigert, anzupassen an dieses Bild, was man von Frauen hat. Also sie lebt in einer offenen Ehe. Ich glaube, die ist auch einseitig und bestimmt quasi die Regeln. Und schreibt in dem Buch quasi über Affären, die sie hat und wie sie dann rausfindet, dass die eine Affäre quasi aber seine Frau betrügt. Dann rächt sie sich quasi für diese Frau. Befindet sich aber selbst auch trotzdem in einer anderen Affäre, in so einem toxischen Konstrukt. Und es ist ganz spannend, weil sie hinterfragt es die ganze Zeit. Und das Buch ist schon sehr derb. Und was ich sehr mochte, ist auf jeden Fall diese, es ist halt so eine Instagram-Sprache. Also es ist halt so super modern und es ist Berlin und sie geht auf so Kinky-Partys und alles Mögliche. Und spricht so eigentlich über den Safe Space ihrer eigentlichen Ehe. Macht sie aber auch über alle anderen normalen Beziehungskonstrukte in a way auch so ein bisschen lustig, weil sie ja nicht da reinpasst. Ist aber selbst, erfüllt sie dann auch wieder manchmal so Rollenklischees. Und es ist irgendwie, also ich bin mal ein bisschen zwiegespalten, weil manchmal fand ich es zu krass, aber ich so, das erfüllt wirklich so
krass
alles.
Krass in welchem Sinne?
Krass in dem Sinne von, ich glaube, so stellen sich Leute vor, die in Berlin auf Kinky-Partys gehen. Und ich dachte, das ist so, sie erfüllt dann so dieses Klischee.
Ich war noch nie auf einer Kinky-Party in Berlin. Ich weiß genau, was es ist, aber ich hatte, nein, stimmt nicht, ich war einmal auf einer Kinky-Party am 24. Dezember im KitKat. Und das fand ich einfach nur
dann
sehr unangenehm.
Nur die echten Berliner rein, weil alle anderen sind ja abgereist.
Eben, deswegen sind wir da hin. Ich fand es eher, also ich fand es, mir hat es nicht, ich kann dazu nichts sagen, weil ich habe dann einfach einen Gin Tonic getrunken und bin dann gegangen wieder, weil es war, ist nicht meine Welt.
Das sind die beliebtesten Gäste bei Kinky-Partys.
Gerade im
Kitty. Ich war meine erste und einzige Kinky-Party. Ich war danach nie wieder da. Und am 24. war es eher so Berliner. Hey, was denn du hier? Was Scheiße hier. Hast du nie gekriegt? 50 Euro, ich nur zu Weihnachten gekriegt.
Ich glaube, es ist schon bewusst überspitzt natürlich dargestellt, einfach damit man sich, damit man anfängt, das zu hinterfragen. Und ich habe es auch einfach ganz schnell weggelesen, weil es lässt sich halt super leicht weglesen. Und dann gab es so Sachen, die fand ich lustig, Sachen, wo ich dachte, bisschen krass.
Außer diese pitzigen Stimmen.
Aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Also es ist ein gutes Buch.
Und Luca blascht, blascht so leicht morgens mit dem Kaffee im Bett.
Oh Gott, das ist so kinky.
Das wäre, glaube ich, ein Buch, was ich dir nicht geben würde.
Nee. Warum nicht?
Weiß ich
nicht.
Du würdest auch
Das ist jetzt aber eine Aussage. Dann müssten wir es eigentlich alle lesen.
Ja, ich glaube, wir würden es beide mögen.
Ich stehe nicht so auf so kinky Stuff.
Ich glaube, Thilo mag so Sachen, die einfach dann so straight einfach runtergeschrieben werden.
Ja.
Und ich glaube, deshalb würdest du es mögen. Und du würdest es, glaube ich, mögen, weil du auch so wie ich.
Ich mag sie halt unglaublich gern, weil die ist auch so gesprochen. Kennst du die Groschenphilosophin?
Nee.
Die hat ja mit einem der ersten großen Blogs gemacht, hinter einer Paywall und hat tausende von Newsletter-AbonnentInnen gehabt. Die hat auch ein Buch rausgebracht mit ihren Kolumnen vor 2 Jahren oder so.
Ja.
Die ist einfach wirklich also die nimmt gar kein Blatt vom Mund. Ja, hochintelligent, hocheloquente Person und richtig auf die Schnauze.
Wirklich klingt total gut.
Ja, die ist super sympathisch.
Also ich reise ja sehr viel, das heißt, dass ich sehr viele Bücher lesen kann. Ich freue mich auf
alles.
Also, so, also wie beknackt ist dieser Buchclub? Ich kann da nicht.
Wir können nichts mehr machen außer lesen. Wir sitzen bei 32 Grad im geschlossenen Raum.
Können wir nicht auch mal ein Buch Scheiße finden?
Also, ich habe auch viel Scheißbücher gelesen letzter Zeit.
Sag mal eins.
Nee, mache ich nie.
Ich finde es auch schwierig. Ich sage jetzt noch die letzten zwei Bücher, die ich gelesen habe, und dann also mit beiden Händen den Himmel stützen von Lily Tolkien.
Oh, noch nie gehört.
Okay, krass. Ich habe schon wieder so automatisch zu dir geguckt, weil ich so war, du kennst das bestimmt.
Nee.
Also es geht einfach um, ich habe es irgendwie nicht so, ich muss sagen, ich habe das Buch nicht so genau gelesen. Ich weiß nicht,
ich bin da so drüber geflogen.
Ich habe durchgeblättert, nur die Zahlen unten rechts habe ich mir angeguckt.
Nein, manchmal hat man noch so Phasen, dass man nicht so konzentriert ist im Kopf, wo du so 10 Seiten liest und denkst du so,
hä, was war?
Habe ich gerade wirklich gelesen oder habe ich einfach nur gedacht über irgendwas?
Kennst du das nicht?
Ja, sehr.
Doch, ich kenne das. Driftet komplett
ab. Ja. Das ist bei dem Buch öfter, was aber nicht daran liegt, dass es ein schlechtes Buch ist, weil es geht um ein Kind, was aufwächst in einem besetzten Haus in Berlin. Und das ist halt einfach so ganz schlimme Kindheit. Da passiert Missbrauch. Mhm. Diese Leute in dem besetzten Beatread. Haus. Das ist kein Beatread.
Spielt es in den 90ern?
Ja, also okay. So in der Zeit, wo, also ja, ich glaube, es ist ein.
Es ist total witzig, ich habe gerade überlegt, ich will ja nie wieder autofiktional schreiben, ich will nie wieder über mich schreiben, ich kann es nicht mehr, habe ich irgendwie, das ist vorbei, die Phase des Lebens, und überlege gerade, was ist ein Roman, den ich gerne schreiben würde, dann habe ich überlegt, Lichtenberg in 90ern.
Nee, das ist viel zu nah an dir dran. Das ist viel zu nah an dir dran.
Vielleicht ist es auch nicht 90er, aber auf jeden Fall diese so besetzte Haus.
Ja, ja, das ist ja 90er Zeit.
Das ist doch viel zu nah an dir dran.
Ich habe in Lichtenberg. Aber, ey, komm.
Ich war in den 90ern und war in Lichtenberg, aber ich war nicht besetzt. Komplett andere Story.
Ja, auf jeden Fall ist es auch, ich glaube, es ist auch ein Debütroman. Ich weiß noch nicht 100%, aber ich glaube schon. Auf jeden Fall ist es trotzdem auch ein gutes Buch, aber ich glaube, meine Konzentration war einfach während des Buchs nicht so gut. Aber es ist an sich eine sehr spannende Geschichte und es geht natürlich auch einfach um sehr traurige und harte Themen. Also, es ist einfach ein Kind, was keine ordentliche Kindheit hatte. Und das ist irgendwie richtig krass, wenn man das dann so verfolgt und wie das auch ins Erwachsenenalter dann rübergeht.
Ich finde diese Arroganz dieser in Kleinstädten aufgewachsen oder auf dem Dorf, keine Kindheit. Ey, das ist eine Berliner Kindheit.
Das ist Thilos Life gewesen.
Schlüsselkinder.
Ja, ich auch nicht. Bin auch zur Schule gefahren worden mit dem SUV, bis ich 15
genau,
war.
Genau, also Schlüsselkinder, den Begriff kennt ihr.
Ja.
Das, du kennst das. Ja. Das ist dieses, dass du halt, du hattest so ein Schnürsenkel meistens und dann waren Wohnungsschlüssel dran. Und das waren halt die Kinder, die morgens, die Eltern sind zur Arbeit gefahren.
Ja.
Und du bist dann, ich bin, glaube ich, in der zweiten Klasse schon allein zur Schule gelaufen oder in der ersten.
Gottes Willen.
Und in der dritten mit zu Fuß, dann Bus, dann S-Bahn, dann Straßenbahn, dann war ich erst in der Schule und zurück. Straßenbahn, U-Bahn, Bus. Und da wurde ich dann auch im Übrigen vom Auto überfahren.
Also ich
überfahren, ganz.
Ja, da hatte ich meinen Kinderverkehrsunfall, von dem ich vorhin erzählt habe.
Kinderverkehrsunfall, Entschuldigung, das ist
ganz schön. Aber nein, stimmt, das haben wir auch.
Ja, also diese Nase und das Bein ist ein Produkt dieses Kinderunfalls.
Oha!
Ja, also und hier, ich habe hier oben eine Narbe, die sieht man vielleicht noch, wenn ich meine Augen so hoch mache.
Ja, man sieht die.
Ja, das ist alles ein Produkt von, ich muss als...
Schön, dass du da bist.
Ja, ja voll. Also,
wenn
ich
jemand
bin,
sagt, ja, bitte erzähl,
ich bin nicht mit dem SUV in die Schule gefahren worden.
Ich schon, und es wundert mich, dass meine Mutter mich nicht bis zu meinem Stuhl in die Klasse gebracht hat.
Ich musste bei Regen Fahrrad fahren zur Schule.
Nee, um Gottes Willen,
mega gemeint. Nee. Ich weiß, dass meine Mama den Podcast hat, deshalb sage ich jetzt nicht mehr. Ich bin sehr wütend. Aber es passt auf jeden Fall nicht zu dem Buch, weil in dem Buch dieses Kind, das ist ein besetztes Haus, die trinken, die nehmen Drogen die ganze Zeit. Es gibt einen sexuellen Übergriff an dem Kind von einer Person. Die Mutter ist drogenabhängig, stirbt irgendwann. Man. Also es ist wirklich, also hart. Das Buch ist wirklich sehr hart und das ist auch. Aber dann natürlich fängt man an, so sich selbst zu hinterfragen und dann so krass, also was das für Auswirkungen einfach auch auf dein Leben später hat.
Ja.
Aber ja, also ich finde es auf jeden Fall auch ein sehr gutes Buch. Könnte euch auch gefallen.
Dein letztes?
Das möchte ich nicht lesen. Ich sag
auch
brutal.
Nicht.
Ja.
Kim Bogger. Also wirklich, reicht jetzt.
Ja, und das letzte Buch, und das hast du ja auch gelesen, das können wir uns nicht leisten.
Ja.
Genau. Okay. Kein schlechtes Buch. Sollte man auf jeden Fall lesen, wenn man sich mit dem Thema Armut in Deutschland auseinandersetzt. Ich liebe es auch, dass es so in Kapiteln strukturiert worden ist und gegliedert worden ist. Aber es ist halt ein Sachbuch einfach. Mit vielen Beispielen aus ihrem Leben.
Schließe ich mich an.
Bin durch.
Hab das Buch nicht gelesen. Ich wollte das ja unbedingt lesen. Aber jetzt habt ihr mir so viele schöne Bücher empfohlen. Jetzt lese ich das nicht mehr. Ich will noch von euch das letzte Buch, was ich gelesen habe. Also ich habe drei, wie gesagt, gelesen. Ihr, du 5, 18. du 18. Das Buch heißt Eden. Mhm. Es hat mir extrem gut gefallen. Es ist von einer Isländerin, Audor Ada Ólafsdóttir.
Mit dir ist irgendwas nicht in Ordnung.
Nein, es ist ein wunderschönes Buch.
Wie findest du denn dieses Buch, Zöller?
Naja, meine Mutter.
Aber die geht doch nicht auf die Suche und sagt, so, ich suche
Also Isländer lese ich ja sowieso total gerne und Isländerinnen natürlich. Ich lese beide einfach, weil ich große Sehnsucht, ja, als jemand, der zweimal im Jahr nach Island fährt, habe ich große Sehnsucht nach diesem Land, sofort, sobald ich wieder in Deutschland bin. Das einzige Land, nach dem ich eine echte Sehnsucht habe, ist Island. Mhm. Und in diesem Buch, ich weiß eigentlich gar nicht, worum es geht, in diesem Buch, es ist einfach so eine Art, ich, also meine, mein Eindruck von diesem Buch, es passiert relativ wenig. Es geht um Pflanzen und eine Botanikerin, glaube ich, die sich über Pflanzen Gedanken macht. Und gleichzeitig ist es irgendwie so eine komische Liebesgeschichte, Buch zu Ende.
Erinnert mich sehr jetzt an die Holländerin.
Ja, die Holländerin ohne Konjunktiv.
Ja.
Die Holländerin ohne Konjunktiv und ein bisschen irgendwie fühlbarer. Ich habe bei den Holländerinnen ja nichts gefühlt, außer als würde ich auf Glas liegen, während ich das Buch lese.
Ja, das ist ein Regentag, ein grauer Regentag.
Ein grauer Regentag und man liegt auf Glas.
Mhm. Weiß ich nicht.
Ja.
Und bei Eden, es macht irgendwie Spaß zu lesen. Und es gibt einfach ein sehr gutes Island-Gefühl, gibt es einem mit. Und ich habe einfach danach wirklich Island vermisst. Und ich habe bei Goodreads, manchmal schreibe ich ja so immer so einen Satz dazu. Und bei Goodreads habe ich dazu geschrieben, folgenden einen Satz. Wo ist er hin? Jede Seite Sehnsucht nach Island.
Okay.
Schön, finde ich schön.
Ja.
Und Goodreads gibt auch Punkte, Sterne?
Ja, da hab ich, dem habe ich, glaube ich, 4 gegeben. Ich gebe aber fast allen Sachen 4.
Von
ja.
5.
Von 5, ja. Es ist so, ich kann das nicht. Also ich kann, manchmal weiß ich ja auch so, dass dann Leute, Autorinnen und Autoren, gucken auf meinem Goodreads oder folgen auf meinem Goodreads. Und dann, ich kann, also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr wirklich wissen wollt, was ich zu einem Buch denke, schreibt mir bitte persönlich, dann schreibe ich euch das noch, dann sage ich euch das. Die Bewertungen auf Goodreads stimmen nicht. Außer bei Jenny Erpenbeck.
Aber dann sind die Bewertungen im Buchclub echt...
Ja, weil ich finde die Regel ganz gut, schlechte Bücher schlagen wir einfach nicht vor oder reden einfach nicht über sie.
Ja.
Finde ich total gut. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer.
Wir können ja
Hörer,
nicht verschwinden, weil wir machen ja ein Gewinnspiel, Leute verlosen das Buch, wir kündigen an, über was wir jetzt nächste Woche sprechen, dann sagen wir so, diese Folge machen wir niemals.
Stimmt, die Bücher, die wir ja besprechen gezielt, sind ja Bücher, die, da wissen wir es ja noch nicht.
Fanden wir denn jemals ein Buch...
Richtig schlecht.
Was wir, wo ihr mich reingezwungen habt, das zu lesen?
Also erstmal hilft es ja immer, drüber zu sprechen, über die Bücher. Und dann, das haben ja auch Leute geschrieben, es geht ja um den Umgang mit dem Buch. Man kann ja auch sagen, ein Buch hat einem nicht so getaugt. Das habe ich ja zum Beispiel bei Lazar auch gesagt. Das hat mir jetzt nicht unbedingt getaugt, das Buch. Aber man kann ja trotzdem wertschätzen, dass es vielleicht ein wichtiges Thema behandelt hat oder dass die Sprache krass war oder dass der Autor vielleicht eine crazy Geschichte hat. Und ich finde, darüber kann man dann immer sprechen. Also man kann einfach wertschätzend damit umgehen, dass jemand viel Mühe in etwas reingesteckt hat, auch wenn man es vielleicht selbst nicht gefühlt
und
hat.
Und eigentlich 160.000 Euro verdienen sollte damit.
Wunderschön.
Mic drop.
Ich will noch kurz ankündigen, dass ich im September mit Sarah Gemöhr eine Lesung in der Franz-Mittling-Buchhandlung mache.
Oh, wie schön.
Ich traue mich langsam zurück.
Du moderierst?
Ich moderiere.
Oh, darf ich da kommen?
Na, selbstverständlich.
Also schick mir einen Link zum Kartenkauf.
Klar. Danke. Also ich, auch du, Luca, und Kati, du am Mischpult. Ich freue mich alle, wenn ihr da kommt. Ich will, glaube ich, also Sarah, ich habe mit Sarah letztes Jahr schon geschrieben, dass ich der 18. Stock, da haben wir auch drüber gesprochen, dass mir das auch so gut gefallen hat und dass ich, das ist auch total spannend. Klasse. Da können wir auch über Klassismus sprechen mit ihr, weil sie ja beschreibt, wie es ist, als prekäre Künstlerin, Schauspielerin in diesem Fall, glaube ich, in dem Buch, im 18. Stock in einem Hochhaus Ende der Frankfurter Allee zu wohnen. Ich fand das Buch total toll. Dazu gibt es eine Lesung im September. Termine
zu diesem Buch. Ist ja nicht schon wieder neues?
Nee. Ich will zu diesem, also dieses Jahr erscheint es auch als, oder ist es im Mai jetzt als Taschenbuch erschienen? Deswegen, eigentlich wollte ich es im Mai machen, aber es ist zu viel Stress, deswegen machen wir es jetzt einfach im September.
Ich finde ja mir ist es eigentlich egal, ob das gerade als Hardcover erscheint oder nicht. Es gibt so krass viele Menschen, die die Bücher einfach nicht mitkriegen. Du kannst auch 5 Jahre später eine Lesung zu einem Buch machen.
Finde ich total.
Völlig glatte.
Ja, ich glaube, es geht ja auch mehr ums Event und wir versuchen ja auch gerade so rauszubekommen in der Buch und wie können wir Lesungen machen, die nicht nur Vorlesen sind.
Ja, richtig.
So, das ist ja, die Leute wollen ja eigentlich sich unterhalten, die wollen einen lustigen Abend, die wollen was lernen. So.
Ja, über die Themen sprechen, die es in einem Buch geht. Also darum geht es ja meistens.
Ja, also können wir hier schon mal sagen, September, erste Lesung wieder seit Stunde Null.
Schön.
Ich bin versucht wieder, mich da so ranzugewöhnen.
Wir werden da sein.
Ja.
Ich freue mich sehr auf euch und auch auf euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und auch, war das wieder eine tolle Folge, danke.
Guck, hast du alle Bücher schon vorgestellt, die du gelesen
hast? Achso, nee,
ich bin durch. Ich akzeptiere den aktuellen Stand als Ende.
Ich dachte, weil du hast Mic Drop ja gesagt.
Ach so.
Du bist schuld.
Schon wieder ich.
Ich bin eigentlich nur da, um über den Ringroman zu reden. Aber,
Entschuldigung.
Das könnt ihr dann erst machen, dann machen wir einfach eine Folge. Du liest hier, ich Männer nicht kannte.
Ja,
ich lese den Ringroman.
Fertig.
Ja, dann machst du den Ringroman. Ich lese den Ringroman auch nochmal, weil bei mir ist auch schon 10 Jahre her.
Wer kann mir den Ringroman ausleihen?
Ich kann ihn dir ausleihen.
Ich kann ihn dir auch ausleihen.
Aber dann darf ich ihn auch nur mit Handschuhen lesen.
Den, ja, das ist nämlich eine signierte Erstausgabe.
Oha.
Kann ich deinen ausleihen?
Die hat, glaube ich, die hat 13 Euro gekostet. Den das ist ja nicht mehr wert. Ja. Ich dachte ja wirklich, ich kann damit in Rente gehen. Das
aber
ist ja nichts.
Ihr wisst ja nicht, wie, also ihr wisst ja, wie ich lese. Ich habe dann so den Kaffee auf meinem Bauch.
Nee, auf gar keinen Fall. Nee.
Ich mache mir wirklich Knicke überall. Ich entweder bleib ich mal rein, wenn ich in der Stadt bin, oder ich schick's dir. Ich wohne ja so weit weg, ich kann's schicken. Das lohnt sich schon, das Briefkasten.
Ey, und können wir, liebe Karin Duwe.
Ja.
Wenn du das hörst.
Oh Gott, wie machen wir das möglich, dass sie das hört? Bitte sprich weiter, Entschuldigung, ich bin ganz aufgeregt.
Wir, Gespräch zu viert, würden gerne einfach mit dir zusammen über den Regenroman sprechen.
Wir kommen egal dahin, wo du bist.
Hoffentlich ein schöner Ort irgendwo im Ausland.
Vielleicht ist Karin Duwe.
Ich fliege nicht, bitte beachte das.
Eine der wenigen Personen, die Podcast bis zum Ende hört, weil es gibt ja diese Statistiken, das hört ja eigentlich niemand irgendwas bis zu die.
Meine Mama ist jetzt noch dabei, kann ich sagen.
Auch hier Grüße.
Mama von Luca, wenn du Karin Duwe kennst, bitte ruf sie an und sag.
Egal, Karin Duwe, egal wo du bist, willkommen. Alle
wir
drei.
Kommen dahin. Es war wieder ganz toll mit euch beiden. Ja,
vielen Dank. Sehr schön. Jetzt hole ich mir ein Eis noch.
Ich freue mich auf Gelbe Monster.
Oh ja.
Ende Juni.
Da habe ich auch viel zu sagen.
Ja, wir hören uns Ende Juni, liebe Hörerinnen und Hörer. Gelbe Monster.
Tschüss.
Ciao. Ach so,
unterstützt uns bei Patreon, bitte.